Widerstand ist zwecklos, Tanja. Einen wunderschönen guten Tag. Hallöchen, wie geht es dir?
Hallo, guten Morgen. Heute sehen wir uns mal montags morgens Premiere. Das hatten wir noch nie.
Ja.
Und hallo, die
Vorbesprechung,
Peter.
Ja, hallöchen. Und die Vorbesprechung, die war im Sprint. Also.
Das geht auch, ne? Man muss sich nur Druck machen. Der Mai ist einfach so ein voller Monat, ja. Und wir mussten jetzt nehmen einen Termin, den wir konnten einfach. Und so hat sich das entwickelt.
Ja, und so wie ich es gerade schon angedeutet habe, Widerstand ist zwecklos, ihr wisst, worum es gehen wird. Wir haben zwar schon mal drüber gesprochen, aber es haben sich ja neue Dinge ergeben. Die Borg zeigen uns ihr ja ganz anderes Gesicht, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Und da gibt es einige neue Dinge, die müssen wir auf jeden Fall mal besprechen. Die Frage ist halt nur, wie wir es anpacken, denn ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen ratlos. Da musst du mir helfen, Tanja.
Okay. Na, in Folge 15, also im Oktober 2021, hatten wir ja schon über die Borg gesprochen. Mhm. Und ich bin nochmal durch die Folge gegangen und muss sagen, da haben wir schon ganz schön viel besprochen. Also viele verschiedene Aspekte und Perspektiven abgedeckt quasi. Aber wir sind natürlich auch an Stellen gekommen, wo wir nicht weiter wussten, ne? Wo uns der Kanon bisher oder Star Trek 1 einfach noch nicht so viel erzählt hatte, wo wir an Stellen gekommen sind, ja, wo wir gesagt haben, okay, da erwartet uns noch was in Zukunft. Und vor allem hatten wir auch Hoffnungen und Wünsche für die Zukunft. Und jetzt hier, das ist dann auch gleichzeitig die Spoilerwarnung für Picard Staffel 2.
Ach ja.
Hier haben wir neue Sachen erzählt bekommen. Hier wird wirklich mal fortgeschrieben und das sollten wir betrachten, genau.
Also, ja, ihr habt's gehört. Solltet ihr die Staffel noch nicht gesehen haben, Staffel 2 von Picard, schaut sie euch doch erstmal an. Und seid entweder genauso aufgeklärt und enthusiastisch wie Tanja oder so ahnungslos wie ich. Und beide Teile sind jetzt vertreten und vielleicht soll ich auch einfach mal mit einer Frage losschlagen. Also das ist für mich ein bisschen schwierig mit der Queen und die taucht jetzt auf, aber die ist ja schon mal aufgetaucht, dann ist sie wieder weg gewesen und. Hä? Wie geht das denn? Also Queen, ich meine, wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, gibt es scheinbar in mehreren Inkarnationen, ne?
Ja, also genau, wir hatten ja einmal in Star Trek First Contact gesehen, dass sie getötet wurde, ne? Also Picard hat sie zerlegt, im wahrsten Sinne des Wortes, noch das letzte Zucken aus ihr herausgebrochen. Und dann sehen wir sie in Voyager wieder und die Crew ist ja auch überrascht, ne? Wie kann denn das sein? Und sie sagt so, ach ihr Menschen, ihr seid ja so kleingeistig. Na, also sie sieht natürlich, also sie haben sich bemüht, halt genauso die Optik wieder hinzubekommen. Anfangs auch die gleiche Schauspielerin, später nochmal eine andere Schauspielerin. Und jetzt hier in dieser Staffel, in dieser neuen Staffel, haben wir wieder genau das Gleiche. Sie haben wieder eine Schauspielerin mit Annie Washington, heißt die Annie Washington oder Washington?
Washington.
Ja. Gecastet, die quasi wieder so die Optik herstellen kann. Und ja, hier haben wir genau das Gleiche wieder. Also wir sehen sie wieder, obwohl sie ja irgendwie getötet wurde in Endgame, also Endspiel im Abschluss von Voyager. Da hat Janeway diesen neurolytischen Erreger eingebracht und dieses Transportzentrum ist in die Luft geflogen mit der Queen darin. Wir hatten uns bei der letzten Aufnahme gefragt, ist es nur dieses Transportzentrum gewesen? Sind die Borg jetzt alle zerstört? In Picard Staffel 1 hatten wir auch schon diesen Kubus gesehen, den wir dann Artefakt nannten, der im romulanischen Raum trieb quasi, der ausgeschlachtet wurde, wo nicht klar war, was ist mit denen passiert. Haben die einfach jetzt keine Verbindung mehr zum Kollektiv? Ist denen, was weiß ich, also ich meine, die können irgendwie anders abgekoppelt worden sein, die können befallen worden sein von irgendeinem Erreger oder. Oder kommt das eben, ist das die Folge von Voyager, ist das die komplette Gemeinschaft jetzt zerstört und zerschlagen, ne? Und jetzt hier in Staffel 2 bekommen wir das erzählt, was ich denke auch die Mehrheit eigentlich dachte, ne? Dass es eben dieses eine Transportzentrum war, das zerstört wurde. Mhm. Das Kollektiv halt sehr angeschlagen. Also Jurati sagt konkret massiv dezimiert, funktional stark eingeschränkt, irgendwo im Delta-Quadranten, das erfahren wir auch, zurückgedrängt sind. Ne? Und dass wir jetzt hier so eine Borg-Queen wieder haben, wie wir sie kannten von der Optik her, das überrascht ja dann nicht, ne? Weil das hatten wir ja jetzt auch schon mal erlebt.
Ja, die Borg-Queen sieht halt immer sich sehr ähnlich. Also es scheint halt immer ein weiblicher Charakter zu sein. Es scheint immer eine Person zu sein aus einer gewissen Spezies vermutlich, denn die sehen sich, Also das, was eben nicht versalbert ist, versalbert nenne ich das jetzt mal einfach, also Implantate drauf und so weiter, das scheint immer sehr ähnlich zu sein. Und Annie Wershing scheint ja auch so gecastet zu sein, dass sie der vorherigen Schauspielerin, die Namen weiß ich nicht, super ähnlich sieht. Also dass die immer in diese gleiche Kerbe schlagen. Entweder hat das einen Grund, dass vielleicht diese Spezies, das hatten wir ja auch schon, da haben wir auch schon drüber gesprochen, ist sie die erste gewesen oder ist sie einfach wahnsinnig, also diese Spezies oder diese Person wahnsinnig rezeptibel für diese Dinge, die die Borg leisten können, gewesen. Und das ist halt alles, das wird nicht beantwortet, aber zumindest könnte das ein Indiz sein. Oder diese ganze Person wird irgendwie repliziert oder was auch immer.
Ja, ja. Genau, also die erste Schauspielerin war ja Alice Creech und dann zeitweise auch in Voyager von Susanna Thompson, meine ich, gespielt und jetzt hier eben in neuer Inkarnation, wobei sie natürlich ein bisschen anders aussieht, ne? Und das, da könnte man sagen, okay, so an der Stirn oder was so den Nacken und dann das Dekolleté runtergeht, das könnten eben diese Versalberung sein, ne? Das ist halt die Darstellung, wie sie jetzt hier verborgt ist, quasi.
Ja, ich hab diese Vertiefungen gesehen mit diesen Punkten drin, so dunkle Punkte drin.
Als wenn da quasi die Kabel entlang laufen.
Ja, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das die Spezies ist, die so aussieht. Eben,
das dachte ich eben auch. Das könnte natürlich auch genauso sein, ne? Dass immer ein anderer Körper hergenommen wird für den aus der Cloud geladenen Geist der Queen. Wir wissen ja aber auch seit Unimatrix Zero, dass die Queen selbst damals erzählte, wie sie von Spezies 125 assimiliert wurde und also als kleines Mädchen, dass sie einem anderen kleinen Mädchen erzählt, das war gar nicht so schlimm. Guck mal, war doch bei mir auch so, ist total toll im Kollektiv. Also ja, vielleicht hat sich dann eben tatsächlich aus diesem kleinen Mädchen dieses Bewusstsein einer Königin entwickelt, das sich dann immer wieder auf neue Körper übertragen kann. Oder dieser Körper war gemeint und das Bewusstsein kommt noch tiefer, noch weiter zurückliegend. Das wird uns jetzt hier auch nicht beantwortet. Aber wir sehen, wie du gesagt hast, eben jetzt hier wieder eine ähnlich erscheinende Queen, die ja in dieser Konföderationszeitlinie komplett isoliert ist. Also das komplette Kollektiv ist tot. Sie jammert darüber ja auch. Also sie ist verwirrt, weil eben Zeitsache passiert ist. Also die Chronometer sind falsch. Genau, die Chronometer sind falsch ausgerichtet. Also die Zeitlinie ist gebrochen, verändert worden. Und Seven sagt uns, dass sie ein transtemporales Bewusstsein habe, das eben auch angrenzende Zeitlinien und Realitäten überbrückt und sie dementsprechend eben, sag ich mal, aus der Phase geraten ist, also auch geistig einfach verwirrt ist, ob dieser zeitlichen Veränderung und sie auch Echos ihrer selbst hören würden.
Okay, warte mal, jetzt mal die Frage, meinst du, das kommt daher, dass sie Borg ist oder vielleicht, dass sie dieser Spezies entspricht?
Weil sie Borg ist. Also Seven sagte, die Borg hören eben auch angrenzende Zeitlinien und Echos ihrer selbst, ne? Ja, und jetzt hier ist diese Borg wie, ja, offenbar.
Okay.
Genau. Und jetzt hier ist diese Queen komplett alleine. Das ist ja schon mal traumatisch, ja. Also sie hat ja normalerweise immer ein Kollektiv und vor allem damit immer irgendwie einen doppelten Boden im Backup.
Ja.
Ein Plan, Leute, die einfach auch nach ihr suchen oder für sie kämpfen. Und jetzt ist sie hier komplett alleine. Ich weiß nicht, wahrscheinlich erstmals komplett alleine. Und das ist nicht nur diese temporale Geschichte ist verwirrend, mit Sicherheit ist das auch heftig. Ne? Und dann hat man ihr in diesem Labor auch noch einen Nullifizierer gespritzt, einen Interplex-Nullifizierer aus Sicherheit, dass sie keine Nanosonden mehr produzieren kann. Also konkret wird gesagt, es gibt einen Hemmstoff, ein Nanobot-Inhibitor wurde ihr injiziert, damit die Nanosonden funktionsuntüchtig sind.
Hat super funktioniert?
Na, hat doch funktioniert. Am Anfang hat sie keine Nanosonden, ne? Sie nehmen sie mit auf die La Serena. Ja. Sie haben sie komplett angeschlossen. Also sie bekommt Strom vom Schiff, aber sie haben sie eben auch angeschlossen, dass sie auf die Steuerung und alles zugreifen kann, weil sie müssen ja mit ihr um die Sonne, sie müssen ja den Slingshot fliegen. Aber danach creept sie sich da quasi weiter in die Systeme, bis sie eben ja quasi offline genommen wird. Und nach produziert sie weiter Nanosonden, um das aber in Gang zu bringen. Ne, später im Laufe der Geschichte braucht sie dann eben das Lithium und die, na, wie war das, die Ionen aus den Batterien, aus den Autobatterien, ne? Und das ja zum Beispiel auch zum Stabilisieren, das fand ich auch sehr interessant. Seven of Nine sagt, dass sie sich noch erinnert, als sie als sechsjähriges Mädchen assimiliert wurde. Also wenn man assimiliert wird, würden einem erstmal stabilisierende Metalle gespritzt werden, damit die Nanosonden vom Körper überhaupt aufgenommen werden können. Und das kann sie immer noch heute riechen und schmecken. Also als sie das so gewahr wird, ne, dass diese neue Borg-Queen-Inkarnation gerade dabei ist, Batterien zu schlürfen, da kommt ihr das alles wieder so hoch, ne?
Ja, jetzt wusste ich jetzt gar nicht mehr. Ich dachte, es hätte auch irgendwas mit der Säure, der Batteriesäure zu tun, aber vielleicht war das auch nur in meinem Kopf und ich habe gedacht, die braucht vielleicht irgendwie irgendeine saure Substanz, die irgendwas tut. Keine Ahnung. Ich habe mich da überhaupt nicht reingenördet. Ich fand das mit diesen Nanosonden halt auch ein bisschen merkwürdig, weil später kann sie die ja wieder verwenden.
Naja, also die Art und Weise der Nanosonden, die sie dann eben schafft, ne, ich denke, der Hemmstoff, der wird auch nach und nach ein bisschen
ausgeschwemmt oder so.
Ja, oder einfach nachlassen. Ne? Also es sind jetzt nur wenige Tage, die zurückliegen am Ende, dass sie diesen Hemmstoff bekommen hat. Aber nichtsdestotrotz dürfte vielleicht die Produktion etwas angeregt sein und sie holt sich dann verschiedene Rohstoffe rein, um damit irgendwie agieren zu können. Und assimiliert ja im weitesten Sinne eben auch diese Spearhead Operations, diese private Militäreinheit, die Sung eben anschleppt. Wegen derer Genexperimente er ja damals auch ausgeschlossen wurde, seine Approbation verloren hat. Das heißt, sie erschafft ja hier diese, in Anführungszeichen, Borg-Truppe Light, die dann das Chateau angreift. Also dafür hat es gereicht, ne? Man sieht auch, die bilden jetzt nicht konkret irgendwie genau diese Implantate aus und bekommen jetzt nicht direkt irgendwie, sag mal, gut, ich meine, vielleicht, ja doch, eigentlich müssten sie das von sich aus innen heraus entwickeln können, ohne dass jetzt auch noch viele Operationen von außen nötig wären. Aber das passiert jetzt hier erstmal nicht. Also es sind schon irgendwie, ich sag mal, so ein bisschen Borg-Light, ne?
Ja, ich würde gerne nochmal einen ganz kleinen Schritt nochmal zurückgehen. Ich habe noch eine Hä-Frage zu der Zeitlinie. Jetzt weiß ich nicht, also wir wollen ja jetzt gar nicht so über Picard an sich sprechen, über die Serie, sondern es geht jetzt hier um die Borg. Trotzdem, erstmal die Frage, die sich sicherlich viele gestellt haben. Sind wir im Spiegeluniversum?
Nein.
Ja, aber es fühlt sich von der Haptik doch sehr, sehr ähnlich an, wie ein frühes Spiegeluniversum, fand ich. Und ich habe mir diese Frage gestellt und ich weiß, wir hatten früh darüber gesprochen und du sagtest genauso selbstverständlich wie jetzt eben auch, nein, sagtest du damals schon und ich so, bin mir nicht sicher. Nein, hörte ich dann immer wieder von dir.
Aber
irgendwie fand ich es halt so, es war halt nicht meine Menschheit, es war düster. Hier wird auch ein Erstschlag vorgenommen gegen diese Spezies und so weiter. Und es wirkte sehr, ja, dunkel, dark. Also diese Menschheit ist eine andere.
Genau, ja, weil eben eine Veränderung im Jahr 2024 dazu geführt hat, dass Dinge ineinander greifen, wie sie jetzt dann eben ineinander griffen. Und die Menschheit eben genau sich zu dem entwickelt hat. Also ja, Q hat da eine Kleinigkeit getrickst, hat da etwas verändert. Ne, aber wie er auch selbst sagt, den Rest habt ihr selber gemacht, ne? Also ihr habt euch dahin entwickelt.
Ja, also das ist das eine. Und dann das nächste ist, warum macht Q das? Also ich meine, ja klar, ich habe mir das die ganze Zeit immer diese Frage gestellt. Ich meine, der ist so, so mächtig, der könnte so viele Dinge ganz anders tun. Warum?
Okay, dann ist das jetzt wahrscheinlich Folge 22, Star Trek Picard. Nein, Entschuldigung. Also wir gehen ja eigentlich gleich wieder zurück zu den Borg. Also nur ganz kurz, warum macht Q das? Q ist ein Stück weit erschüttert darüber, wie Picard sich entwickelt hat und wo er gerade steht. Und jetzt, wo er aus seiner Existenz, wie er es kannte, scheiden wird, möchte er Picard noch was mit an die Hand geben. Und wir sehen am Anfang dieser Staffel auch, wie erzürnt und wie hilflos, wie wütend er darüber ist, dass Picard es halt nicht selbst hingekriegt hat. Also ganz konkret am Anfang hat Picard sich und alle möglichen Leute da in die Luft geblasen. Also er hat einfach die Selbstzerstörung aktiviert und nicht nur die Stargazer, sondern auch die umliegenden Schiffe in die Luft gejagt oder in den Weltraum geblasen, ja. Und da sagte Q, ja, ne, also ich dachte, ich guck mal wieder, was mein alter Freund Picard macht und was macht er mitten in der Explosion? Na toll, ne. Sie verändern sich in jedweder Art und Weise, sie entwickeln sich weiter und arbeiten an sich, nur nicht in der Art und Weise, auf die es angekommen wäre. Ja, und er überblickt eben das Große und Ganze, wie zum Beispiel der Reisende von diesem großen Gewebe, von dem großen Wandteppich quasi spricht, ne, wo man einen Faden manipulieren kann und dann muss man aber sehr vorsichtig sein, weil es kann daraus erwachsen, dass sich einfach sehr, sehr viel ändert, deswegen am besten lieber Finger von lassen, aber im Zweifel eben nur an einem kleinen Faden ziehen. Und hier ist es eben auch so, Q überblickt das Große und Ganze und versteht, warum Picard derjenige ist, der er ist und weiß, woher es kommt und Picard kann und will es nicht sehen. Das sagt ja Q auch, selbst wenn ich es ihnen sagen würde, sie sind ja viel zu schlau, um zu verstehen und um quasi um auf sowas, auf so ein Basic, auf sowas Simples, auf sowas Innenliegendes und so Vergessen und Vergrabenes zu kommen, wie, wo ihr Problem herkommt. Und er arbeitet dahin, dass Picard selbst versteht, woher sein Problem kommt und daran arbeiten kann. Und das hat er am Ende ja der Staffel hinbekommen.
Okay, gut. Mir ist es natürlich am Ende schon irgendwie klar gewesen. Ne? Ich wollte einfach diese Frage in den Raum werfen. Ja.
Und um ihn dahin zu kriegen, dass er sich damit auseinandersetzen muss, ruiniert er all das, wofür Picard eigentlich steht. Er ist Mr. Sternflotte, Mr. Föderation himself. Und genau das hat er ihm kaputt gemacht. Jetzt sind wir hier in dieser Konföderationszeitlinie. Er steht dafür, das Schlechter der Erde, beziehungsweise sogar der ganzen Galaxie zu sein. Ja, das ist genau das Gegenteil von dem, wofür er steht. Mhm. Ne? Und nur damit konnte er ihn dahin drücken, sich damit auseinanderzusetzen und eben wahrhaftig ja sogar in die Vergangenheit zu gehen.
Jetzt, wo du das Wort Konföderation nochmal in den Mund genommen hattest, ich glaube, in den Ohren amerikanischer Hörer hört sich das halt auch so ein bisschen an wie Nord- gegen Südstaaten im amerikanischen Sezessionskrieg. Die Konföderation der Südstaaten, die ja den Krieg verloren hatten, wohl die Sklaven weiter behalten wollten und so weiter. Ja. Die hier als die Bösen dargestellt sind, im Gegensatz dazu die Föderation, die Konföderation, die Bösen, und wir wollen wieder zur Föderation zurück, dass unsere Seite, nämlich die Nordstaaten, gewinnen und so.
Also befreite Welt.
Genau, richtig. Ja. Und ich glaube, das sollte halt eben auch noch mitschwingen bei diesem Wort Konföderation. Ist mir halt beim Sehen ein paar Mal aufgefallen und habe unwillkürlich daran denken müssen, dass es so ein Südstaatengefühl gibt, weil eben halt auch die ehemaligen Feinde wie die Queen halt in Ketten gezeigt wird. So schlimm sich das anhört, die Queen ist halt quasi versklavt und möglicherweise das ganze Borg-Kollektiv, wir wissen ja noch gar nicht, wie das da genau aussieht, ne? Ob es überhaupt keine Borg mehr gibt, oder?
Doch, es wurde gesagt, dass alle getötet wurden. Alle? Also damit konfrontiert Seven sie auch. Ne? Wie fühlt sich das an, komplett alleine zu sein? Wie hat sich das angefühlt, das komplette Kollektiv sterben zu fühlen? Beziehungsweise sie sagt es selbst auch, alle sind fort, alle sind tot, alles ist vergangen.
Ja, wobei ich annahm, dass die zum einen die Erzähler nicht ganz zuverlässig sind und zum anderen, dass sie vielleicht einfach nur abgetrennt wurde und man sagt, alle anderen sind tot. Einfach, um sie quasi zu foltern und in diese Agonie zu halten.
Ja, aber sie hört auch niemand mehr.
Ja, genau.
Mehr, ne?
Ja, aber also, ich dachte, man hätte das vielleicht abschatten können, wer weiß.
Ja. Kann natürlich sein, ne, dass es jetzt noch irgend so einen Kubus gibt, oder vielleicht sind es da ja keine Kuben, vielleicht fliegen da in Pyramiden rum. Also,
ja, möglich.
Ne, also das kann natürlich sein, aber ja, also wir wissen jetzt erstmal hier, sie ist für sich, sie ist isoliert. Ne? Ja. Das ist ja für sie auch eine extreme Erfahrung, darum geht es ja im Grunde, ne?
Genau.
Genau.
Okay, jetzt haben wir eine isolierte Borg-Queen, die halt so, ich sag jetzt mal, medizinisch behandelt wurde, dass sie unfähig ist, das zu tun, was ihre größten Stärken sind, nämlich assimilieren beispielsweise. Diese wird von der Crew, der Zeitreise-Crew entnommen, um am Ende, und das ist bei dieser Serie halt für mich auch ein bisschen schwierig, das zu tun, dass Dinge passieren, die am Ende dazu führen, dass Picard eine Entscheidung treffen muss, ob Selbstzerstörung oder nicht, Und das ist schon eine ganz schöne Schleife. Also, die Crew wird aus dieser Situation der Entscheidung herausgenommen. Also, es ist ja nicht nur Picard, es ist Jurati und. Und Jurati wird da rausgezogen, kurz bevor wir feststellen, dass Jurati die neue Queen ist. Und wir können es auch nur deswegen feststellen, weil eben Picard weiter die Selbstzerstörung laufen lässt, bis zum Ende quasi. Aus dieser Situation reißt Q diese Handvoll Leute raus und schmeißt sie in die Vergangenheit, um genau das zu bewirken.
Nicht die Vergangenheit.
In
die Konföderationszeitlinie, auch im gleichen Jahr 2401, ne? Es ist
ja
der gleiche Tag, aber eben in einer veränderten Zeitlinie.
Ist dann diese Queen, die dann in unserer Zeitlinie, in dieser, quasi da, wo wir herkommen, wo der Selbstzerstörungstimer noch runterläuft, ist die Queen in diese Zeitlinie gesprungen, hat also eine Zeitlinienänderung vollzogen, oder ist aus der Konföderationszeitlinie unsere Zeitlinie geworden? Eins von beiden muss sein.
Aus unserer Zeitlinie wurde die Konföderationszeitlinie und später wieder umgekehrt.
Wie meinst du später wieder umgekehrt? Das verstehe ich tatsächlich nicht.
Naja, wir befinden uns in unserer Zeitlinie.
Genau.
Prime Universe.
Genau, wollte ich gerade sagen. Nimm das mal Prime Universe.
Im Jahr 2401 auf der Stargazer.
Genau.
Ja. Dadurch, dass sie gleich zerstört wird, und ich denke immer noch, wir sehen vielleicht sogar eben genau, dass es sich nochmal wiederholt. Wir haben es einmal im Cold Open von Folge 1. Wir haben es dann am Ende von Folge 1. Daher kam Q dazu zu sagen, okay, ich schnippe, ich möchte nicht, dass Picard stirbt, ich nehme ihn hier raus, habe in der Vergangenheit etwas geändert, dass diese Zeit gar nicht erst eintritt, dass er hier auf der Stargazer sein wird und sich in die Luft jagen kann, nehme ihn raus, das heißt, er befindet sich jetzt nicht mehr an Bord des Schiffes, sondern auf dem Gut, ne, im Chateau und jetzt befinden wir uns eben in dieser Konföderationszeitlinie und durch die Zeitreise, die sie selbst mithilfe der Borg-Queen unternommen haben, verändern sie die Zeitlinie wieder zu dem, wo sie herkamen ursprünglich.
Okay, ja. Dieses, was du vorhin sagtest, was die Reisenden tun, ne? Ein vorsichtig am Faden ziehen. Also das hat Q garantiert nicht gemacht.
Nee, da hat einmal gerissen, da ist ein Riesenloch.
Der hat sich ein Faltbild rausgeschnibbelt. Also wirklich, der hat einen Wattteppich genommen, hat wahllos nicht nur Fäden rausgerissen, sondern Löcher reingestanzt.
Nein, nicht wahllos, es war sehr konkret. Er hat sehr konkrete Handlungen vollführt. Und wir müssen dran denken, er musste auch auf eine bestimmte Art und Weise agieren und vor allem auch, ich sag mal, teilweise sehr menschlich agieren. Ja. Weil er eben nicht mehr Herr seiner Kräfte, seiner ehemaligen Kräfte ist und eben alles beschnippen kann, ne? Also einfach nur schnippen und Lichtblitz, gleißendes Licht, das selbst auch das, jetzt reden wir über Q, hast du gesagt. Wir kommen gleich zurück.
Es gehört aber zur Story.
Ja.
Ist wichtig.
Ja, zu diesem Teil der Story.
Ja, aber das erklärt aber für mich halt auch, warum am Ende dann eine Person da steht, die so ganz anders ist, dass es überhaupt eine Person ist. Also gut, die Queen ist immer eine Person irgendwie gewesen. Aber warum die so ist, erklärt halt nur das. Und ich finde dieses, was Q macht, ne, er wirft eine Münze aus dem Hochhaus und garantiert dir, während die fällt, dass die unten auf der Kante landet. Er sagt dir nicht, auf welcher Seite, sondern er sagt, nein, die landet auf der Kante. Und genauso ganz perfekt ist das alles ausbalanciert. Und das ist wahnsinnig schwierig für mich zu verstehen, also beziehungsweise diese Balance, die durch diese Kräfte, ich meine, er ist wahnsinnig mächtig, ne? Jetzt nicht, vielleicht nicht mehr so, oder in der Vergangenheit
jetzt nicht mehr. Also er kann nicht einfach schnippen, dass eine Kleinigkeit sich ändert, ne? Dass die Astronautin eben nicht die Rakete besteigt, weil sie, was weiß ich, erkältet ist oder so.
Ja, aber das konnte er ja
oder weil sie gar nicht existiert.
Er konnte Personen konnte er ja noch nie wirklich kontrollieren.
Naja, einfach jemandem zum Beispiel eine Krankheit anschnipsen oder so, das konnte er, das haben wir gesehen.
Ja, okay.
Also, ne? Oder, keine Ahnung, dafür für sorgen, dass sie nicht existiert oder dass sie einen Sinneswandel erleben würde, dass sie es nicht macht. Ne? So, das hat er aber alles nicht gekonnt. Er hat es versucht und dann musste er konventionellere Wege gehen und irgendwie die Sache manipulieren. Also da schon sehr konkret an Fäden und Rädchen drehen. Ne? Und das hat er hinbekommen, dass wir dort landen, dass Picard derart brüskiert, wie soll ich sagen? Also das ist einfach eine Zeitlinie, in der kann er nicht leben. Das ist definitiv klar. Jetzt muss er aktiv werden. Mhm. Ja. Und er wird aktiv, reist zurück in die Vergangenheit und erlebt, wie Q die Manipulation vornimmt. Wenn er sie nicht vorgenommen hätte, dann hätten wir in der Zukunft ja nicht diese Veränderung gehabt. Also, als er zurück in die Vergangenheit reist, erleben wir, wie Q diese Veränderung vornimmt. Weil man könnte sich ja fragen, wieso macht er das denn nochmal? Er macht es nicht nochmal, er macht es jetzt. Mhm. Hier an dieser Stelle macht es einmal, damit es in Zukunft anders sein kann. Mhm. Und wenn wir zurückreisen, sehen wir ihn, wie er es gerade tut.
Okay. Ja. Verstehe ich einigermaßen. Also, mhm. das ist natürlich eine relativ, also so Zeitsachen sind immer wahnsinnig schwierig, sich vorzustellen. Was aber eben auch in diese Zeitreiselinie hineingehört, ist natürlich, man reist in die Vergangenheit. Und zwar mit einer Fähigkeit einer Person, die nur dieses tun kann. Also die Queen wird quasi gelähmt, zerstückelt, wie ein Gekreuzigter an die Wand gehängt.
Und, naja, aber sie hängt sich da ja quasi selbst auf, ne? Naja, also irgendwie vor die Maschine der La Sirena, ist angeschlossen an den Antrieb, an den Computer und steuert das Schiff eben um diesen Slingshot um die Sonne. Wurde ja schön erklärt, genau das haben wir in TUS und auch in klassischen Kinofilmen gesehen, dass man eben so durch die Zeit reisen kann. Man muss aber sehr viel berechnen. Und auf der Enterprise hat das Spock übernommen. Und jetzt hier in unserer Crew haben wir niemanden, der das kann. Ne? Weil das sind halt auch alles einfach auch nur Menschen. Genau. Und Seven of Nine, die ja durch diese Veränderung eben nie assimiliert wurde, worauf wir eigentlich auch nochmal in dieser Folge hier zu sprechen kommen müssen, die kann das jetzt eben auch nicht leisten. Ne? Mhm. Also früher assimiliert, denke ich mir, wäre das was gewesen, was sie hätte übernehmen können. Aber jetzt, so als Mensch, kann sie das nicht.
Vielleicht war, also ich meine, als sie in diese alternative Zeitlinie versetzt wurden, als sie noch in der 2401 Gegenwart waren, um dort Veränderungen herbeizuführen, da hat sie ja ihre Implantate nicht mehr. Möglicherweise fehlen ihr Co-Prozessoren und deswegen kann sie es nicht. Vielleicht kann sie es mit diesen Implantaten wieder, wer weiß.
Eben, ne? Genau, das meinte ich eben.
Ja, ja. Okay, genau.
Genau, also sie wurde nicht assimiliert, weil in dieser Zeitlinie hat sich alles.
Ich verstehe, was du meinst. Mhm.
In dieser Zeitlinie hat sich ja alles anders entwickelt. Das heißt, sie war nie Annika Hansen, die mit, also natürlich, sie war Annika Hansen, aber sie war nicht das Mädchen, das mit ihren Eltern die Borg verfolgt hat, und um sie zu erforschen, weil das ist natürlich nicht das Mindset dieser Menschen aus dieser Zeit, ja. Sie ist halt in Anführungszeichen wahrscheinlich ja sehr normal, wie das für diese Zeitlinie üblich ist, auf der Erde aufgewachsen und wurde dann eben später zur Präsidentin. Wurde halt nie assimiliert zu Seven of Nine und dementsprechend, ja, ist sie ein Mensch.
Okay, und an dieser Stelle habe ich so ein, vielleicht kennst du die Serie, vielleicht kennen einige unserer HörerInnen diese Serie auch, Scott Bakula, hatte mal
Quantum
Leap gespielt, genau. Und dort springt er in die Körper von anderen Personen und ist dort in diesen Körpern. Und ich habe das Gefühl, dass hier im Prinzip sowas Ähnliches passiert, denn die Persönlichkeiten von Picard, von diesen Handvoll Leuten, die ich meine.
Dafür hat ja Q gesorgt.
Genau. Und das, da habe ich so einen inneren Widerstand. Das will für mich nicht gut funktionieren, dass sich die Leute an diese alte, also an unsere, an die Prime-Zeitlinie erinnern können und eben dort auch massiv, also anstoßen, weil sie eben nicht Präsidentin Hansen sind, sondern Seven of Nine in Annika Hansen Körper Konföderation. Und das fand ich, das hat sich leider bis zum Schluss in mir so ein bisschen durchgezogen. Das war unangenehm. Das hat angeeckt in mir, im Inneren. Das wollte für mich nicht gut funktionieren.
Ja gut, hätte Q dann dafür nicht gesorgt, dann wäre dann die Staffel mit Folge 1 beendet gewesen.
Mhm. Genau, das habe ich auch so gedacht. Oh, zu Ende? Hm, schade.
Ah, schade. Nein, aber dafür hat natürlich Q gesorgt, ne, damit Picard weiß, wo es hinläuft. Ne? Wo es hinlaufen kann, wohin die Menschheit sich entwickelt, wenn man nur an einer Kleinigkeit was ändert. Und das hat er getan zur Provokation, damit Picard selbst sich ändert.
Genau, und dasselbe hat er ja auch für die Queen getan, die ja dann quasi noch einen größeren Schock erlebt, weil
Das weiß ich nicht unbedingt, ob er das quasi in Anführungsstrichen für die Queen gemacht haben, weil ich habe gerade gesagt, also es heißt, dass die Borg sich bewusst sind über temporale Begebenheiten, ja, ja. Ne? Dass sie ein transtemporales Bewusstsein hätten und auch angrenzende Zeitlinien überblicken und Realitäten überblicken mhm. können. Also ich denke tatsächlich, dass diese Änderung in der Zeit einfach tatsächlich bei ihr bewusst wahrgenommen wird, ne? Das ist ja das. Sie analysiert es. Sie geht in sich, berechnet es und sagt, Änderung in der Zeit, 2024. Mhm. Wo? Ah, ja. Mhm. Also sie liefert ja die Daten. Sie liefert die Fakten. Wohin müssen wir reisen? Und auch sie liefert die Möglichkeit, wie man dahin reisen kann. Sie berechnet das auf der La Sirena, dass wir diesen Flug um die Sonne entsprechend als okay. Zeitreise hinbekommen.
Okay. Jetzt mal Hand aufs Herz, ne? Ich alles verstanden? Also einigermaßen, ich nörde mich da jetzt so ein bisschen ran. Aber mal Hand aufs Herz. Du bist eine Crew und hast jetzt die Queen entführt. Und dann holst du die auf dein Schiff und dann sagst du dir, ja, ich meine, was soll schon passieren? Schließ sie doch mal ans Raumschiff an.
Das haben sie ja nicht gesagt, ne? Also Picard und Seven und Jurati, die waren sich ja sehr sicher, dass das die einzige Lösung ist. Das ist riskant, das wussten sie ja auch, ne? Aber Rios zum Beispiel, der gesagt bekommen hat, beam auch noch die Borg-Queen hoch. Der so, Moment, was hast du gesagt, Borg-Queen? Da bin ich, die kommt mir ja nicht an Bord. Nein, das hat er auch in der anderen Zeitlinie, also in der anderen Darstellung quasi gesagt, auf der Stargazer. Nein, die kommt mir nicht an Bord. Schilde hoch und buh, alles Schotten dicht, ja? Also das ist nicht willkommen, ne? Aber es ist halt die Lösung, die genommen wird.
Ja, okay. Jetzt ist sie an Bord und ehrlich gesagt, ich hätte die ja weggesperrt, ne? Die hätte nicht irgendwie frei im Schiff gehangen. Wenn das der einzige Ort ist, hätte ich gesagt, mit ihr wird kein Wort gesprochen. Da wird nicht näher als 5 Meter rangegangen. Ne? Mhm. Die Schilde werden jetzt, was haben wir da für Schilde? Egal. Wir mauern die noch ein und nochmal Schilde drumherum. Weißt du, man hat halt Erfahrung gemacht. Ne?
Ja, gut, also aber wir sehen auch, dass jeder von diesen Charakteren an Bord unterschiedlich damit umgehen. Mhm. Ne? Also Jurati, die ja eben auch Kybernetik-Expertin ist, Ärztin, die selbst Androidinnen versucht hat zu bauen, damals mit Bruce Maddox.
Ja, ist faszinierend.
Geht da natürlich auch da ganz anders ran. Ja. Ne? Picard und Seven, die nochmal eine ganz andere Beziehung zur Queen haben. Ich fand es auch sehr eindrücklich, wie sie beide jeweils für sich die Queen das erste Mal gesehen haben. Ja, was für ein Schock, was für ein Entsetzen, auch was teilweise für eine Wut. Also gerade bei Seven of Nine, diese Ambivalenz, die wir da gezeigt bekommen, das finde ich wahnsinnig stark.
Mhm. Ja, und gerade aus diesem Grund hätte ich halt gesagt, also die da bauen wir ein Beiboot und das ziehen wir hinter der La Sirena her.
Ja, gut, aber du willst ja mit ihr fliegen.
Ja, natürlich,
du
klar.
Du willst mit ihr in die Vergangenheit und du willst mit ihr auch wieder zurück.
Du denkst, dass du mit ihr zurück musst, richtig, genau.
Ja.
Und ja.
Und nach dem einen Flug schien sie ja nahezu tot zu sein. Ne? Man wusste sie, ja. Sie war ohne Bewusstsein, war nicht ansprechbar, nicht auf irgendeinem Weg erreichbar, weswegen sich Jurati ja bei ihr quasi eingeklinkt hat. Ne? Mhm. Sie sagte, also das ist was sie mit Picard ausheckt quasi, dass sie sagt, aha, okay, die ist nicht ansprechbar, was ist da? Und dann Picard überlegt und sagt, naja, im Kollektiv haben wir eigentlich so gut wie nie verbal gesprochen. Aber jeder Gedanke wird sofort mit der Gemeinschaft geteilt. Ne? Mhm. Und es könnte halt sein, dass sie kommuniziert, aber dass wir es nicht mitbekommen, ne, weil wir eben nicht verbunden sind. Und als Jurati vorschlägt, dass Picard sich doch verbinden könnte, sagt er, nee, Moment, ich war schon mal assimiliert, die hat mich sofort, in Sekunden hat die mich wieder in ihren Fängen, weil die genau weiß, wie mein Geist funktioniert. Hier wird so eine Geschichte aufgemacht oder hier wird uns gezeigt, was vorher nicht irgendwie so klar gesagt wurde, wie das eben funktioniert. Also, dass quasi jeder Geist anders verschachtelt ist und sie sich da so reinarbeiten muss. Und bei dem einen ist es leichter, bei dem anderen ist es ein bisschen schwerer. Und eine Assimilation könnte, also eine vollständige Neuassimilation könnte auch bis zu Stunden dauern. Vielleicht ist es auch von Spezies zu Spezies unterschiedlich oder eben auch persönlich abhängig, je nachdem. Und hier hat sie auch generell nur eine Aktivität von 8% und Agnes Jurati kommt auf die Idee, dann zu sagen, okay, dann schließe ich mich an und versuche mich in ihren Geist reinzuarbeiten, reinzucreepen, um Informationen zu finden, die wir wollen, und stiehlt sie ja tatsächlich am Ende, so dass sie weg sind. Also das ist wieder dieses, die Daten sind nur einmal vorhanden und wenn ich sie einstecke, dann dann hast du sie nicht mehr.
Ja, okay, also das, genau. Also allein diese Vorstellung ist natürlich ein bisschen Blödsinn, aber auf der anderen Seite, auf der anderen Seite, also das sind so NFTs, ne? so Gedanken-NFTs, also die gibt's wirklich nur einmal.
Sie hat sie dann halt gelöscht, ne? Und die Informationen, die Koordinaten, die wir brauchten, mitgenommen, oder? Halt vielleicht auch für sie verschlüsselt quasi, dass sie nicht direkt zugreifen konnte. Auf jeden Fall, uns liegen die Informationen jetzt vor. Also die Queen hat kein Ass mehr im Ärmel, sie ist wirklich ausgespielt, ne?
An der Stelle, an der Jean-Luc Picard sagt, dass sein Geist ganz schnell assimiliert werden wird und geh du mal lieber. Also das sagt er ja nicht. Ne?
Nee, das sagt er nicht. Er wollte es nicht, aber es war halt auch keine Alternative.
Aber das fehlt mir, dass er sagt, nee, da geht keiner rein. Nein, das machst du nicht. Das ist totaler Blödsinn.
Und eigentlich hat er das gesagt, aber es ist wirklich alternativlos. Ne? Und Jurati hat gute, in Anführungszeichen, Argumente, hat einfach den Ansatz, wie sie das Problem lösen können. Und es gibt einfach keine Alternative, dann machen sie das, ne?
Ja, ich fühlte mich an dieser Stelle sehr unwohl.
Ich auch, aber keine Frage. Ich glaube, jeder fühlte sich da unwohl, besonders Picard, besonders auch Jurati. Aber ja, es war halt auch keine Alternative offenbar.
Nee, ich glaube, Jurati konnte entweder das Ausmaß der ganzen Situation nicht wirklich erahnen. Ich meine, so wie sich das später mal entwickelt, aber das ist die andere Geschichte. Nur, ich glaube, sie war halt viel zu fasziniert. Sie war wie ein kleines Kind mit einem neuen Spielzeug. Und jetzt, sie hatte ja vorher das ein oder andere Wort mit ihr gewechselt.
Na, und sie forscht ja auch.
Ne? Und die Queen manipulierte sie schon. Und deswegen habe ich gesagt, in ein anderes Schiff, in einen anderen Raum einmauern, noch ein Schild drumherum und dann vielleicht ganz laute Lautsprecher, die so laut sind, dass man kein Wort mehr von der Queen hört, dass sie nicht beeinflussen kann und so weiter. Man braucht sie halt noch für diese Berechnung, aber sie sollte halt wirklich nichts anderes tun. Ich meine, am Ende ist ja alles so gekommen, dass es wirklich, dass die Münze, die aus dem obersten Stockwerk geworfen ist, tatsächlich auf der Seite gelandet ist. Ja?
Genau, genau.
Aber auch eben wirklich nur, dass auch all diese Fehler, die ich jetzt halt auch bekritte, dass die eben passiert sind. Denn ansonsten wäre Jurati nicht die Queen geworden.
Genau, naja, was heißt Fehler, ne? Also so ist es eben passiert.
Ja, aber ich würde es halt als Fehler bezeichnen, dass Dinge passieren, die eben nicht so geplant sind. Weißt du, du hast einen Plan, in die und die Richtung soll es gehen, dann passieren diese Dinge.
Es gab keinen fertigen Plan. Meine, sie steckten da in der Vergangenheit und wussten nicht, wie es weitergeht. Und dann haben sie halt probiert, wie es sein kann. Ne? Und versucht, sich weiterzuarbeiten. Aber lass uns noch mal gucken. Ich fand es interessant, Picard sagt, wenn man erstmal verbunden ist, dann fühlt man permanent ein intensives Gefühl der Euphorie. Aber hat kein Empfinden mehr für sich selbst, hat kein Eigengefühl. Ne? Das erscheint sehr logisch. Ne? Also so funktioniert das Kollektiv. Ne? Wenn jeder persönlich irgendein Empfinden haben kann, vor allem eben persönliche Furcht oder Schmerz, dann würde man ja nie so weit gehen, wie die eben dann innerhalb des Kollektivs gehen. Ne?
Also du sagst, die Borgs sind interstellare Drogendealer. Weil genauso hört es sich an, ne? Ja, wir haben hier Euphorie für euch, schließt euch uns an und ihr wollt gar nicht mehr anders und dann verliert ihr euer Selbst, aber das sagen wir euch jetzt nicht. So kommt es ein bisschen rüber, ne? Also Euphorie in kleinen Dosen, nämlich in Nanodosen und und dann bist du halt einfach nicht mehr du selbst, aber gut.
Ja, ich fand es ganz schön, dass es mal so benannt wird, ne? Also dass das Ganze mal ein bisschen ausgemalt wird, was wir sonst nur so sehen. Ne?
Ja gut, wir wissen halt nicht, wie es von drinnen aussieht. Also das stimmt nicht ganz. Wir haben schon mal ein paar Einblicke gehabt und die waren zum Teil aber auch ein bisschen erschreckend. Beispielsweise haben wir in, was war das, Voyager gesehen, wie Tuvok in einen Geist eindringt, wo eben das war diese Sache mit diesem Knoten, jetzt weiß ich nicht
mehr. Das Vinculum.
Das Vinculum, genau. Mhm. Und wo er da eindringt und diese Leute, die dort drin sind, und ich gehe mal davon aus, dass es Personen sind, die assimiliert sind, die wirken alles andere als euphorisch.
Ja gut, okay. Das war aber das Bewusstsein quasi der Leute, die assimiliert wurden. Ne? Und das war auch der Moment der Assimilation, den die da immer wieder erlebt haben. Ne? Also die Frau, die nach ihrem Sohn sucht bei Wolf 359, das kleine Mädchen wahrscheinlich kurz vor der Assimilation, die Suche nach ihren Eltern und so. Ne, das waren die gespeicherten Bewusstseine.
Erinnerungsfetzen.
Genau.
Okay, verstehe. Aber das ausgerechnet die in dem Winkolum. Na gut, okay.
Ja, wahrscheinlich sind die so stark, dass es die Erinnerungen oder die Momente sind, die man da als erstes irgendwie erlebt. Mhm. Aber Seven bekommt ja diese Bewusstseine quasi überspielt. Das ist ja quasi ein Systemfehler. Und lebt ja quasi deren Leben ein Stück weit nach. Ne? Genau. Nachts geht sie Essen besorgen, weil sie denkt, sie ist der Klingone, der irgendwie nachts noch Fleisch braucht und so. Ne?
Der also Nacktnascher.
Sie spielt als kleines Mädchen mit Naomi Wildman. Ne? Also sie channelt quasi diese Persönlichkeiten, die sie da aufgenommen hat.
Ja, okay. Ja, das widerspricht ganz kleines bisschen dem. Also das sind halt Erinnerungsfetzen und die wirken halt nicht euphorisch.
Ja, das ist das Bewusstsein. Das ist
halt, ja, okay.
Ja. Das Bewusstsein der Personen und aber nicht ihr Dasein als Drohnen, ne, sondern es die Personen selbst.
Ja, aber wo beginnt das eine, wo hört das andere auf?
Könnte fließend sein, ja.
Also wenn mir einer Euphorie einflößt, sicherlich würde ich mich dann von solchen negativen Sachen möglicherweise so stark distanzieren, dass das zwar eine Erinnerung ist, aber dass ich dann sage, ja, aber ich möchte ja bei dem im schönen Teil bleiben.
Ja, währenddem du als Drohne rumläufst, da bist du überflutet durch die diese Euphorie, die dieses Kollektiv für dich mitbringt. Aber du hast ja ein Leben mal gelebt, dein Körper, dein Bewusstsein, das ist das, was eben durch dieses Winkelum gezeigt wird. Es ist ja ein Systemfehler gewesen. Dieses Winkelum wurde ja aufgrund irgendeiner Fehlfunktion abgestoßen und trieb im Raum und hat versehentlich den Kontakt mit Seven vorgenommen. Ne, also wir dürfen hier nicht vergessen, dass es hier eine wirkliche Verkettung unglücklicher Umstände ist, die dafür gesorgt haben, dass diese Ursprungsbewusstseine, diese Menschen, Klingoninnen, Ferengi, Bajoraner und, dass die in sie überspielt wurden. Ne? Und da erlebt sie nicht deren Existenz als übereuphorisierte Borg, sondern eben deren ursprüngliches Dasein.
Ich grinse so vor mich hin, weil ich mir gerade diese übereuphorisierten Borg vorstelle. Hui! Ich gehe jetzt in meine Schlafkammer, ab in den Alkoven und hopp. Weißt du, so, die wirken alles andere als euphorisiert. Natürlich, das ist eine Sache, die wahrscheinlich diesen einen Kern, diesen inneren Kern, der einfach nur die Motivation anregt, beeinflusst. Aber nach außen hin sind die ja, also die sind ja kühl wie ein Eiswürfel. Das hat sich nicht mal irgendein Gefühl, gar nichts. Und deswegen fand ich dieses Wort Euphorie und Borg, das finde ich so ein bisschen widersprüchlich. Aber gut, nein, ich meine, es wird uns erklärt und ich finde es einfach nur witzig, dass dieser Widerspruch so stark besteht. Okay. Wir sehen, lass dich jetzt mal sprechen, weil du hast ein Konzept und ich habe keins.
Also ich gucke hier gerade mal so drüber. Wir haben jetzt schon mal so ein bisschen festgehalten, wo wir herkamen aus Folge 15 und was jetzt hier, wie es sich jetzt hier so anbahnt, sind hier schon so ein bisschen durchgehuscht, was in der Staffel so passiert. Lass uns doch vielleicht tatsächlich mal Seven of Nine betrachten als Person. Mhm. Ich glaube, dass die Lebensdaten, die wir zuvor hatten, die waren errechnet. Und da kam ich zu dem Schluss, und ich glaube, das war so das Fandom auch insgesamt, was zu dem Schluss kam. Weißt du, wenn Jahreszahlen oder wenn Lebensdaten genannt werden, dann rundet man das ja gerne. Ne? Ist ein paar Jahre mehr oder ein paar Jahre weniger, dann sagt man einfach sowas wie 20 Jahre. Oder hier zum Beispiel als Picard in dieser zweiten Staffel, wenn wir schon so viel dabei waren, als Beispiel angeführt, sagt, seit über 30 Jahren trollen sie mich jetzt hier quasi schon so. Mhm. Es sind 37 Jahre. Man könnte schon beinahe sagen, fast 40, ne? Mhm. Aber es wird halt immer so gerundet. Und wenn man aber mit dieser Zahl dann rechnet, dann kommt man natürlich nicht exakt in den Jahreszahlen raus, die man hätte brauchen können. Und jetzt hier diese zweite Staffel gibt uns neue Daten. Also Seven of Nine sei 2350 assimiliert. Das dachte ich ursprünglich wäre ihr Lebensjahr gewesen, also ihr Geburtsjahr.
Nee, dem habe ich ja widersprochen. Ja, sie war ja schon ein junges Mädchen.
Na, sie war 6 Jahre alt, haben wir jetzt erfahren. Ne? Vorher wusste man es nicht so genau, da dachte man so 5, 6 Jahre, so zwischen 4 und 6 irgendwie. Genau, und jetzt wissen wir, sie ist
47 Jahre alt.
Sie ist 44 geboren.
Ach, 44, also okay, ja gut, klar.
Genau.
Genau, und dann ist sie 57 Jahre alt. Gut.
Hm. Genau, und sie fühlte sich direkt unwohl an Bord der Stargazer. Das fände ich einen interessanten Punkt. Wir hatten uns in dieser ersten Besprechung ja auch gefragt, wie das ist mit diesem Artefakt, das ja auch so ausgeschlachtet wird. Die Technik, die einerseits erforscht, aber eben dazu ja auch konkret ausgebaut wird, sowohl eben aus diesem Kubus, aus diesem Artefakt, als auch aus den Borg. Ne? Und da hatten wir gesagt, natürlich könnte man den Weg gehen, die einfach so zu zerlegen. Ne? Mhm. Aber sie gehen einen besseren Weg und versuchen achtsam mit den Personen als solche zu sein. Mhm. Und um Hugh herum hat sich ja dort auch diese selbsternannte XB-Gemeinschaft gebildet, wo wir sagten, entsteht hier vielleicht eine neue wirkliche Gemeinschaft, mhm, eine Kulturgemeinschaft womöglich, die eint einfach sehr viel. Für die ist es schwer, wieder zurückzufinden. Das ist genau das, was wir immer und immer wieder erzählt bekommen haben. Der Einzige, den wir so richtig erlebt haben, der komplett zurückgefunden hat in sein altes Leben, ist Picard, der als Locutus nur ein ganz kurzes Gastspiel hatte. Da war 6 Tage lang entführt und kam wieder zurück und konnte vollständig wieder zum Menschen zurück operiert werden, wobei wir da auch erfahren haben, dass er quasi auch nur so eine Borg-Light-Assimilation erfahren hat. Ne? Also man hat ihm zum Glück, sag ich mal, nicht gleich irgendwie alles abgeschnitten, also seine Hand irgendwie abgesägt oder so, er bekam nur so einen Aufsatz. Ne? Und also sie haben ihm einfach nicht so super viel angetan und sie wollte ja auch konkret die Borg-Queen, sagte sie in Star Trek 8, sein Bewusstsein ein Stück erhalten, weil sie ihn eben nicht als willenlose Drohne im Kollektiv haben wollte, sondern als ebenbürtigen Partner an ihrer Seite. Also ein bisschen selbstständiges Denken quasi war durchaus erwünscht und damit war er nicht so tief assimiliert wie andere auch. Und das war bis dato immer so ein Stück weit auch die Erklärung, warum man ihn so einfach wieder hat reassimilieren können oder deassimilieren können.
Ja, damit habe ich immer auch gefremdelt, dass die Queen an diesem Punkt, ne, also diese eine Person, also erstmal allein, dass es überhaupt eine Queen gibt, in einem Kollektiv von Nicht-Personen, sag ich jetzt mal, ne, also von wirklich reinen Drohnen. Aber ja, auch bei anderen Insektenvölkern gibt es dann halt auch, hat andere Gründe, aber gibt es eine Königin, aber das hat Reproduktionszwecke.
Ja, aber vielleicht hat es das hier ähnlich auch. Also lass uns die Motivation vielleicht von der Queen nochmal beiseite schieben und das nachher betrachten. Okay. Also ich fand es jetzt hier interessant, dass wir Ergebnisse sehen dessen, was in Staffel 1 erforscht und entnommen wurde. Ne? Wir haben hier tatsächlich Komponenten, die aus der Forschung, aus dem Artefakt stammen, in die Stargazer gebaut, was gleichzeitig dann aber sich rausstellt, auch eine Schwäche, einen Angriffspunkt ja dann darstellen kann, wenn dann da tatsächlich richtige Borg kommen, die dann darauf zugreifen können. Ne? Und Seven meinte von Anfang an, sie fühlt sich unwohl an Bord des Schiffes. Also einmal repräsentiert das Schiff etwas. Ne?
So ein
also
Kubus, auch etwas, meinst du? Oder, dass es sich wie an Bord eines Kubus fühlt? Oder?
Nee, es ist repräsentiert, denke ich, einmal Borg an sich, dann aber auch diese Ausschlachtung, es ist ja was mit Egypt ja beispielsweise auch passiert ist. Also super traumatisch. Also das ist ja das Schwierige für oder auch an Seven of Nine. Ne? Sie verkörpert einerseits die Borg und andererseits aber auch das Opfersein und das Rausgenommensein und das Distanzieren sich wollen und gleichzeitig so gut zu verstehen, wie Borg denken, ticken, agieren, was für Möglichkeiten sie haben, weil sie eben selbst eine war und das so gut in dieser Gesellschaft, die wir hier normalerweise sehen, eben sonst niemand irgendwie verstehen und also nachvollziehen kann und argumentieren kann, ne, und dann gleichzeitig immer für und Gegensprecherin für eine Sache sein muss, von der sie sich eigentlich selbst distanzieren will und gleichzeitig diese Sache, eben auch diese Implantate, ihr ja auch Fähigkeiten und Fertigkeiten geben, die sie ja auch zu dem machen, der sie ist.
Ja, so hatte ich das, so ähnlich hatte ich das halt auch empfunden. Das ist vermutlich, als wenn man in ein Flugzeug steigt, das mit der Haut der Freunde bespannt ist. Also wirklich, ich habe auch genau dieses Gefühl hatte ich nämlich auch. Ich habe gedacht, wenn hier und da und dort so Implantate verbaut sind, möglicherweise sind das auch nur Nachbauten, aber ich meine, die wurden in großem Maße abgeerntet, die Borg. Ne? Die zu XBs gemacht wurden. Es wurde also nicht die Technologie entnommen, sondern es wurde tatsächlich das Material entnommen und möglicherweise weitergebaut. Das haben wir ja gesehen bei Picard in Staffel 1, Allerdings haben das da die Romulaner gemacht. So, aber möglicherweise ist es nur die Technologie, die verbaut wurde.
Ja, nicht nur die RomulanerInnen, sondern es halt, die haben ja auch Forschungsaufträge oder wie sagt man da, nicht Stipendien, aber die haben ja die Möglichkeit für vielerlei Spezies gegeben, ans Artefakt zu kommen und dann dort ihrerseits zu forschen. Ne? Es wurden Anträge gestellt und die haben andere Leute auch dazugelassen. Es gab eine große Gemeinschaft aus verschiedener Herkünfte, die dort geforscht haben.
Ja, also.
Ja, und wenn du sagst, bespannt mit der Haut der Freunde, also vielleicht auch /Feinde, also ne, das ist ja auch diese Ambivalenz für Seven. Ne? Sie war einmal Teil dessen, aber nicht freiwillig, aber als sie rausgenommen werden sollte, fühlte sie sich dorthin natürlich verbunden und hatte dorthin die Loyalität und es brauchte Jahre quasi für sich da so rauszukommen und dann ihr selbst zu finden. Aber das ist auch etwas, was sie bis dato eben nicht angenommen hat, ne? Und jetzt hier diese Erfahrung zu machen, wie wäre es denn, würde ich mich körperlich, physisch und psychisch empfinden, wenn ich nie assimiliert worden wäre? Das ist das, was sie jetzt hier durch diese Konföderationszeitlinie erfährt. Dann dieser Schritt zurück ins Jahr 2024, wo sie erlebt, wie sie in Interaktion mit anderen wahrgenommen wird und wie sie es sich selbst geben kann, weil sie es sich A, selbst erlaubt, aber B, weil sie es eben auch tun kann, weil ihr Gegenüber nicht entsprechend auf sie reagiert, weil sie war ja sonst Zeit ihres Lebens immer mit Rassismus, Mikroaggressionen beschäftigt. Das ist genau das, was sie am Anfang in dieser Staffel an Bord der Stargazer sagt, ne? Also sie spürt schon wieder die Blicke, sie spürt schon wieder die Paranoia, die alten Spannungen kommen auf, natürlich sowohl in ihr als auch bei den anderen, ne? Sie sagt, viele in der Sternenflotte fürchten sich immer noch extrem vor den Borg. Sie repräsentiert das. Sie steht dafür. Ne? Wie kann sie durch einen Gang entlang gehen und erwarten, dass jemand freundlich und offen auf sie zugeht, wenn gleichzeitig eine gewisse Angst und Zurückhaltung da ist, zu denken, ui, ne? Irgendwie ist die ja auch Borg und ne, jeder hat irgendwie eine traumatische Geschichte im Hintergrund. Ne? Also von der Erde denke ich auf jeden Fall, dass irgendwie jeder irgendjemanden kennt oder in der Familie irgendwen hatte, der irgendwie betroffen war. Wolf 359 und.
Ja. Komischerweise habe ich das in Voyager gar nicht so wahrgenommen. Allerdings
da sind wir allerdings auch in diesem Mikrokosmos des Schiffes, ne?
Ja.
Da sind ja alle für sich abgeschottet und da hat sie das durchaus auch, ne? Da ist das auch ein Thema, vor allem am Anfang, wo sie noch sehr viel mehr Implantate hatte oder dann in den ersten Wochen, Monate, vielleicht auch das erste Jahr über, dass sie sagt, ich gehe den Gang entlang und ich spüre Blicke und wo sie darüber reden kann, wo sie es aufarbeitet und sei es mit einer Naomi oder mit Neelix, mit Janeway, mit Tuvok, ja, mit dem Doktor. Da ist es immer wieder Thema, dass selbst Harry Kim, der ihr gegenüber merkwürdig ist, also abgesehen davon, dass er komischen Crush auf sie hat, ja, aber auch eben gleichzeitig diese Angst, ne, weil sie ja Borg repräsentiert und so. Und da wird es aufgearbeitet, aber in dieser kleinen Gemeinschaft, ne, da findet sie natürlich eine Möglichkeit unterzukommen. Aber in dem Moment, wo es dann eben weiterging, das ist das, was diese Staffel uns hier auch erzählt, dass sie am Ende der Reise sich beworben hat, in der Sternenflotte aufgenommen zu werden. Ne? Und erstmal einen gewissen Widerstand erfuhr. Ein E-Chap, der den dann offenbar überwunden hat und in die Sternenflotte eingetreten ist, den wir dann später an seinem Lebensende eben als Offizier sehen, der das eben gemacht hat, also der den vielleicht auch jugendlichen Willen und den Drang hatte, sich auch so im Widerstand irgendwie zu stellen und sie, die dann aber davor zurückgeschreckt ist, ne, wo eine Janeway gesagt hat, hey Leute, seid ihr noch ganz frisch, nehmt die mal auf, ansonsten trete ich zurück, aber da war sie dann schon wahrscheinlich weg, ne, dann hat sie sich zurückgezogen, ist Fenris Ranger geworden.
Ja, gut, Seven of Nine ist nochmal eine ganz, ganz andere Person als das, was wir. Ja, so ein bisschen ähnlich wie Picard, nur halt einen Cyber-Schritt weiter.
Einen sehr großen Schritt weiter.
Ja, bei Picard, das muss ich übrigens auch nochmal sagen, ne? Also, wie du sagtest, Assimilation leid und möglicherweise sollte er ja geistig menschlich gehalten werden und selbstständig. Das passt für mich plausibel überhaupt nicht zu dem Borg. Und allerdings, wenn man das erklärt mit der eigene Widerstand, ist so groß, der eigene innere Widerstand. Also jetzt kennt sie halt die Strukturen von Picard. Ne? Aber sein Widerstand war so groß, weil super intelligent oder super integer oder was auch immer. Und möglicherweise trifft das eben auch auf Annika Hansen zu, dass sie sich das aber die ganze Zeit so erhalten konnte, dass die Persönlichkeitsmerkmale irgendwie noch vorhanden sind. Aber Das zeigt uns Voyager eigentlich nicht so, denn Annika Hansen ist ja sie ist ja immer noch massivst Borg vom Verhalten her. Sie ist mehr Borg als Annika Hansen.
Ja, aber in der Zeit, in der sie Drohne war, da war sie halt wirklich Drohne. Und ihr menschlich Sein, das ist ja das, was sie sich wieder erarbeiten musste, wo sie hin zurückkehren musste. Und sie ist mit 6 Jahren assimiliert worden. Daran musste sie anknüpfen. Sie hatte ganz, ganz viele Schritte zu gehen und zu lernen. Erstmal wieder in Anführungszeichen erwachsen zu werden als Mensch, ne? Dann sich als Mensch, als erwachsene Frau zu finden. Das war ein langer Prozess.
Mhm. Da stelle ich mir halt die Frage, wie wäre es denn gewesen, wenn Picard mit 6 Jahren assimiliert worden wäre?
Ja, das wäre was ganz anderes gewesen. Dann wäre es genauso gewesen wie bei Annika auch. Mhm. Aber hier haben wir eben den Unterschied. Also einerseits war er nur 6 Tage lang entführt und man hat vorsichtig versucht, ihn so zu assimilieren, dass er eben ein Stück weit bei sich bleiben kann. Ne? Also das war ja genau das Ziel angeblich. Und wie gesagt, er ist der Einzige, den ich kenne, der so aus der Sache rausgekommen ist. Auch ohne nennenswerte Implantate ja offenbar, ne? Während den er zwar in Star Trek 8 einen gewissen Instinkt dafür hat oder vielleicht ja auch irgendwie irgendwo zurückgebliebene Nanosonden ihm quasi verraten, dass da ein Kubus im Anmarsch ist, im Anflug ist, ja.
Das haben heißt, er hat immer noch Nanosonden im Körper?
Das weiß ich nicht, aber er hatte ja diesen Albtraum, ne? Ihm war ja gleich irgendwie bewusst, da passiert was. Und dann kommt der Ruf aus der Flotte oder aus dem Oberkommando und er sagt, ja, ich weiß schon, ne? Also, ja, ich weiß, die Borg, irgendwas passiert
und
jetzt.
Und das ist erschreckend.
Das ist sehr erschreckend. Und ist das ein gewisser Instinkt oder blieb ihm was zurück? Das ist halt jetzt offen, ne? Aber wenn ihm was zurückblieb im Körper, dann ist es minimalst, ja. Und Seven, die aber ja mit allen möglichen Implantaten ausgestattet ist, die da nochmal ein ganz anderes Empfinden und Verständnis dafür hat, ne? Also die in dem Moment, als hier in Staffel 2 PK eben dieses sehr ungewöhnlich aussehende Borgschiff sich auftut, ihr sofort klar ist, sie beide gucken sich an und PK ist sich unsicher und sagt, Und sie sagt, ja, Borg, das sind Borg. Also sie weiß es ganz sicher, sie weiß es ganz genau.
Na gut, okay, wir wissen es halt auch, wir sehen das und
naja.
Die Struktur ist schon wahnsinnig borgig.
Aber die Komplettstruktur, dieses ein Stern
ja,
ist.
Ja, aber wenn man da ein bisschen näher ranzoomt, da siehst du doch sofort, dass da diese lückenhafte, aber eckig strebenhafte Struktur gebaut ist. Also konnte man auch auf eine relativ große Distanz erkennen, dass das kein Kubus ist. Ja, okay, das ist halt schon
merkwürdig. Test bestanden.
Ja, ne? Also das habe ich schon wahrgenommen, aber es ist halt auch keine Pyramide, keine Kugel, es ist keine simple Oberflächenstruktur, ja, das stimmt, aber wenn man den Kubus sich anschaut, ist der nicht glatt. Ne?
Ja, wir haben allerdings auch jetzt in Jahrzehnten auch schon verschiedenste Spezies gesehen, die sich irgendwie ihre Schiffe sonst wie gebaut haben. Also ich hätte jetzt nicht direkt meine Hand für Borg ins Feuer gelegt, hätte ich auf diesem Schiff gestanden, ne? Aber hier Seven ist sich gleich richtig sicher, das sind Borg.
Okay. Also bevor das Schiff auftaucht, ist, glaube ich, so ein grünes, dieses Tor, wo die kommen.
Diese Anomalie.
Das war doch grün, ne?
Ja.
Also als ich grün gesehen habe, habe ich gesagt, alles klar, da musste kein Schiff durchkommen. Dann habe ich gedacht, ein sternförmiges Borgschiff? Weißt du, da musste ich nicht drüber nachdenken. Da habe ich gedacht, alles klar, grün, Borg. Gibt bestimmt auch noch andere, die irgendwie grün verwendet hatten. Aber habe ich gedacht, naja, das muss ja wohl sein.
Gut, und das Auftreten war ja äußerst ungewöhnlich, ne? Also sie haben um Hilfe gebeten und vor allem haben sie auch Artikel 14, Föderationscharta, quasi durchgefunkt.
Sie haben einen Namen genannt, aber das war sehr eindrücklich. Ich weiß noch, dass du da gesagt hast, was?
Die Beitrittserklärung quasi, der Antrag auf Beitritt in die Föderation. Genau, und Picard fände ich interessant. Man trifft sich da dann im Besprechungsraum und man ist halt sehr unterschiedlicher Meinungen. Also Rios ist sehr besorgt. Und Picard ist schon auch ein Stück weit voller Hoffnung und Jurati auch. Ja klar, man muss so vorsichtig sein und so weiter. Aber auch gerade er ist fasziniert von der Option. Ja, und Seven ist gleich von Anfang an ablehnend und sagt, die haben immer eine Taktik gehabt, die haben sich immer angepasst, je nach Situation. Das ist bestimmt eine List. Das Credo ist Sieg mit allen Mitteln.
Ja.
Sie ist direkt richtig wütend, dass die anderen es überhaupt als in Erwägung ziehen, irgendwie mit den Borg irgendwie in Kontakt zu treten. Sie sagt, die haben ermordet und versklavt, sagt, wie viel Abermillionen und Milliarden, abgesehen davon ihre Eltern, ne, also hier wird es dann auch gleich so persönlich für sie, ne? Sie sagt, auch meine Eltern wurden assimiliert, sie haben so viele ermordet und versklavt, mich auch, ne? Und wenn ich mich irre, dann zerstören wir nur ein Borgschiff. Und wenn wir aber nichts unternehmen, dann ist heute vielleicht der Anfang vom Ende der Föderation. Mhm. Also sie macht gleich das große Bild auf. Was ich total verstehe, ne, total klar. Ich finde es nur interessant, dass sie sagt, wenn wir jetzt hier ein Schiff zerstören, ja mei, dann ist es nur ein Schiff. Ne? Mhm. Also das ist auch genau diese...
Ja mei, sagt sie nicht, aber ich verstehe schon.
Dann ist es eben der Verlust von so und so vielen Individuen. Ja, das ist dann halt so. Ne? Also sie denkt auch gleich wieder in so... großen Zahlen, das also ein Kollateralschaden, das ist ja dann nicht so schlimm. Ne? Also die Queen hat ja auch immer so agiert, ne? Zum Beispiel bei dieser Erpressungsgeschichte mit Unimatrix Zero, diese Traumwelt, in die sich einzelne Borg haben in der Regenerationsphase abgleiten lassen quasi, ne? Dass sie dann eben für die Gemeinschaft nicht mehr hörbar waren. Ne? Mhm. Und nur wenn nur ein Borg, nur eine Drohne auf einem riesen Kubus oder in einer Riesensphäre nicht mehr hörbar war, dann hat sie gesagt, ich will Unimatrix Zero zerstören und hier, Seven, Janeway, ich erpresse euch damit, wenn ihr nichts sagt, ich lasse das Ding explodieren. Und das hat sie dann auch, ne? Überall gingen dann die Dinger hoch und das war genauso unwichtig, ne? Also diese große Menge von Leuten, die man, oder von Drohnen, die man bereit ist zu opfern, hier Seven auch genau in diese Dimension. Und genauso hat ja früher Picard auch gedacht, ne? Also in dem Moment, wo jemand assimiliert ist, du kannst nichts mehr für den tun, du tust ihm einen Gefallen, wenn du ihn abballerst. Also geht er ins Holodeck in Star Trek 8, repliziert sich eine Maschinenpistole und ballert seine eigenen Offiziere ab. Und Lily, die ihn ja begleitet, ist entsprechend geschockt. Und wir haben ja über die Jahre hinweg dann eine gewisse Änderung in der Wahrnehmung, wer diese Personen sind, die eben zusammen dieses Kollektiv bilden. Das sind alles für sich gesehen auch Individuen, die eben Rechte und Wünsche haben und die selbst Opfer wurden, auch wenn sie jetzt durch diese Ermächtigung zu Tätern werden. Ne?
Ja. Ich kämpfe mit mir selbst. Und warum? Weil das, was wir sehen, ist ein Borgschiff, das Frère Jacques spielt und, oder ich weiß nicht, was ist es, Frère Jacques? Ist es,
Nein.
Was ist es denn? Also auf jeden Fall irgendwas.
Edith Piaf, ja.
Ich spiele keine Rolle. Es ist was so ganz plakativ Französisches. Und das soll uns den Anstoß geben, weil da eben Paragraph so und so angezeigt wird, bitte um Aufnahme in die Föderation, soll plausibel machen, ja, okay, jetzt kommt hier jemand und der entert unser Schiff. Und er sagt, Aufnahme in die Föderation. Gibt sich ganz offensichtlich, sicherlich auch nur verteidigend, aber offensichtlich gewaltbereit auf dem Schiff, auf dem eigenen Schiff. Also ich spreche jetzt immer noch von der ersten Folge, wo die Selbstzerstörung gestartet wird. Und aus diesen Punkten sollen wir ablesen können, dass das friedlich sein soll und wir sollten verdammt nochmal über unseren eigenen Schatten springen. Ehrlich gesagt, nichts deutet darauf hin, dass ich das tun würde. Und ja, genau, wenn ich die Borg wäre, ich hätte genau das gemacht, um alle zu assimilieren. Genau das, was Annika Hansen, was Seven of Nine vermutet, genau so hätte ich
total
auch
verständlich
vermutet. Absolut
verständlich.
Aber das wird im Grunde Jean-Luc von Q vorgeworfen, dass er genau das halt auch tut.
Ja, das ist aus einer Perspektive von jemand, der das ganz Große sieht, der das große Gewebe sieht, natürlich schwer zu verstehen, dass jemand, der so in der kleinen Ecke steht und nur die einzelnen Fäden betrachten kann, dass der so kleingeistig ist und das nicht wahrnehmen will, was da drum herum ist. Ne?
Er will,
das
kann. Halt, also ich meine,
kann. Ja.
Du musst Entscheidungen in Bruchteil von Sekunden treffen oder lass uns in den Besprechungsraum gehen und stundenlang drüber quatschen. Aber dennoch bin ich mir sicher, wenn wir darüber sprechen, Seven of Nine hat absolut recht. Wenn wir hier dieses Schiff zerstören, also auf Grundlage der Fakten, die uns vorliegen, können wir sagen, das sind keine friedlichen Personen, die da jetzt an Bord kommen, um Aufnahme bitten, sondern diese Aufnahme ist der Zugang zu uns und wir legen alles offen und dann werden wir alle assimiliert. Das ist mal ganz klar.
Na klar, aus ihrer Perspektive total verständlich, ja. Auf jeden Fall. Na klar, ja.
Also so habe ich es halt auch empfunden, ne? Da habe ich gedacht, ja, na klar, dann lieber selbst zerstören, dann ist es halt so.
Dann ist es halt so.
Dann ja, aber ja. Dann opfere ich mich doch lieber selber, anstatt dass wir die ganze Menschheit im Prinzip alle opfern. Ja. Ne? Dann ist diese Queen halt weg, wenn es denn die Queen ist, was wir ja noch gar nicht richtig wahrnehmen.
Ja, genau, weil sie stellt sich ja hier ganz anders dar, ne? Ja. Also währenddem hier vorher, das ist ja das Interessante, egal welche körperliche Ausgestalt wir getroffen haben, also immer wurde jeweils wieder eine zerstört, sah dann die neue ja immer wieder genauso aus quasi wie die alte, ne? Genau, und hier haben wir jetzt eine ganz andere Darstellung und darüber sind ja auch alle verwirrt. Wie kann denn das sein? Also nicht nur, dass das Schiff ganz anders ist, dass es ein Stern ist, ne, sondern eben auch, also der ja auch beweglich, ne? Also dass dieser Stern sich so aufklappt, ne? Das ist ja sehr ungewöhnlich. Und die Queen sieht eben auch ganz anders aus, trägt eben eine Maske, diesen Umhang, ne? Also ganz, ganz anders, als wir das bisher kannten. Genau. Ja, und wir haben ja schon gesagt, also dadurch, dass Annika Hansen eben in dieser Alternativzeitlinie oder in dieser veränderten Zeitlinie nie assimiliert worden ist, hat sie quasi die Leichtigkeit erlebt, wie es sein kann, wenn man einfach nur Mensch ist, ne? Wenn man nicht wahrgenommen wird als Feind oder Aggressor und kann hier sich ganz anders wahrnehmen. Und am Ende kommt sie dann dazu, dass sie tödlich verwundet ist und über die Queen, über die jetzt auch noch zu sprechen sein wird, die dann eben den Weg geht und sagt, ja, okay, dann muss ich jetzt offenbar was tun, um dich zu retten, und assimiliert sie quasi wieder. Wobei sie ja nicht wirklich als Borg assimiliert wird. Sie bekommt einfach nur, und das ist ja eben auch genau der Punkt, an die Stellen, wo sie eben entsprechende Implantate früher hatte, also an der einen Seite, also da vorm Ohr, dann über der Augenbrauen und gut, ihre Bauchwunde und so weiter, da bekommt sie eben was injiziert, Nanosonden, dass entsprechende Implantate sich ausbilden können. Der Körper sich eben auch wieder selbst heilt, diese Bauchwunde behoben wird und ihre Implantate, so wie sie mal waren, wiederhergestellt werden, um auch, denke ich, ganz absichtlich die Zeitlinie so wiederherzustellen, wie sie mal war, was ihr dann das Leben rettet und wo sie ja dann auch lernt oder eigentlich relativ bald dann auch im Reinen mit sich ist und weiß, okay, so bin ich eben, ne? So war ich immer. Ich habe jetzt mal gesehen, wie es ist, wenn es nicht so ist. Bestimmt auch eine eigene Begrenzung dadurch erlebt, ne? Zu wissen, eigentlich früher, also mit meinen Implantaten, hätte ich mehr gekonnt. Da hätten wir die Borg-Queen gar nicht entführen brauchen, ne? Zum Beispiel. Und sich jetzt eben selbst akzeptiert. Also ich fand das in dieser Staffel eine wunderschöne Erzählung einfach für sie, weil es auch noch so offen war bisher, ne? Und das jetzt hier finde ich richtig gut thematisiert,
ja, oder? Dass sie Frieden mit ihrer Herkunft, also nicht ihrer
mit ihrer Existenz
schließen konnte, genau. Also dass sie damit sehr zufrieden ist, wie es ist. Und das machte mich auch glücklich zum Schluss, das war schön. Ja, dass sie eben nicht Borg, aber auch nicht nur Mensch ist, sondern dass sie irgendwo dazwischen ist und sie ist so. Punkt.
Ne? Genau. Und das ist auch völlig in Ordnung.
Darf und soll so genau, sein, genau.
Genau, ganz genau, ja. Das finde ich auch wunderbar. Und ich finde es auch vor allem total gut, dass Agnes das auch genau so versteht oder genau so weiß, dass Seven quasi schon perfekt war, schon immer richtig und schon immer gut und perfekt, ja. Weil sie im Zwiegespräch mit der Borg Queen ja dann Seven auch als Beispiel vornimmt, also da, wie gesagt, wir kommen gleich noch detailliert drauf, aber da sagt sie, Seven war das Beste dessen, was wir sein können. Also sie war menschlich, noch menschlicher durch ihr Borg-Sein oder ihre Menschlichkeit durch Borg-Sein wurde vergrößert. Ne? Mhm. Und das ist, sie ist das Beispiel quasi für das Kollektiv, das sie plant, dann in Zukunft aufzubauen.
Ja, ich weiß, was dahinter stehen soll. Hört sich aber ein bisschen so an wie, durch jemanden anderes wirst du zu dem, der du werden kannst, und ohne diese andere Person oder Eigenschaft bist du erstmal noch nichts. Und das finde ich ein bisschen schwierig.
Weiß ich nicht, empfinde ich jetzt so nicht.
Okay.
Okay, aber vielleicht gehen wir einfach auch direkt zur Borg-Queen, ne, oder zu dieser Veränderung, die sich hier anbahnt. Denn es ist ja so, dass die Borg-Queen, die entführt wurde, die uns da mit ihrem halben Körper geholfen hat, um die Sonne in die Vergangenheit zu fliegen, und die jetzt auch Kontakt hatte mit Agnes Jurati, also die eben ihr Verstand jeweils versuchen zu erforschen, dann ineinander finden. Ja, ne? Also letzten Endes, ja.
Ja, also dass die Borg-Queen sich ganz böse in Jurati verkeilen würde, das war mir klar, als sie dann zugelassen hatten, dass da irgendwas miteinander passiert. Also, dass das nicht gut ausgeht, das wussten wir ja alle. Ne?
Ja,
das
ja,
ist keine, dass sie sagt, ja komm her, wir kuscheln ein bisschen und dann ist gut, sondern dass dort irgendwas Böses passieren wird. Ne? Und dass dann Jurati plötzlich dunkle Kontaktlinsen tragen muss, kam jetzt wenig überraschend. Aber gut, das liegt halt einfach daran, dass wir die Borg kennen. Jurati ist fasziniert von ihr. Aber irgendwas ist doch auch noch mehr zwischen denen. Also ich habe das Gefühl, dort scheint sich irgendwie so eine Art, also das ist ein bisschen eine creepy Freundschaft, die dort passiert.
Mhm. Genau, also schon von Anfang an, schon in diesem Labor, in dieser Konföderationszeitlinie, da betrachtet die Borg-Queen Agnes ja und sagt, oh, und du bist genau wie ich.
Mhm.
Ja, also vor allem nennt sie sie halt so zerbrechlich und vor allem nicht zugehörig. Ne? Sie sei immer und überall diejenige, die sich nicht irgendwie verbunden fühlt, die nicht zugehörig ist, die nicht reinpasst, die auch vielleicht nicht ankommt oder nicht akzeptiert wird, womöglich.
Mhm.
Ja, und das fand ich heftig, ne? Dass sie sie sofort so wahrnimmt. Also sie hat sie ja kaum gesehen, da dreht sie sich mit dem Kopf um. Also sie spürt quasi diese unsichere Präsenz. Mhm. Ne? Und interessant ist, als dann Agnes ihrerseits ja auch die Borg-Queen an sich besser kennengelernt hat und halt quasi ja tatsächlich in ihren Kopf reingucken konnte, sagt sie, na, in Wahrheit ging es doch gar nie um Perfektion, ne, oder um Evolution. Ne? Wir hatten ja in dieser ursprünglichen Besprechung über die Borg gesagt, so, da gab es ja nochmal so ein bisschen einen Unterschied. In TNG hieß es, wir bringen euch die Perfektion, wir assimilieren Kulturen, ne? Und in Voyager hieß es dann eher, ja, wir streben ja nach Perfektion. Also wir nehmen auf für unsere Perfektion. Natürlich heißt es auch im Umkehrschluss, dass wir euch diese Perfektion bringen, wenn wir euch uns hinzufügen und wir ja dann perfekt sein wollen. Aber ja, es wurde so ein bisschen die Perspektive geändert und es wurden ja dann auch durchaus mehr Individuen assimiliert als zuvor, weil vorher wurden Einzelpersonen immer so ignoriert oder eher wenig gewertschätzt, ne? Also zumindest wurde es so erzählt, aber das ist halt auch wieder so eine Wahrnehmung in TNG, ne? So eine auch ein Stück weit eine Außenwahrnehmung, die sich einfach so ergeben kann.
Da habe ich ja, ja auch schon gesagt, auch damals schon, nee. Also wenn ich da Anführer wäre, was ja eigentlich, also ich meine, da gibt es keine Anführer, aber wenn ich das Kollektiv wäre, da ist jemand Sepp, Röhrchen in Hals, da ist jemand Sepp, Röhrchen in Hals, aber wir wissen halt nicht, sind die Alkoven begrenzt? Oder gibt es halt irgendwelche anderen Limitierungen, dass da irgendwelche Schnittstellen nicht vorhanden sind, ja. Aber
ja, naja, gut, also vielleicht halt zeitweise braucht man einfach nicht noch mehr Leute, ne? Wenn die nichts mitbringen, was einen bereichert,
hast du irgendwann
ist man halt auch mal, ist man auch mal satt, ne? Also
so wirkt das Kollektiv nicht auf mich. Nie.
Ja, naja, doch. Also in Voyager war halt auch schon klar, dass sie bestimmte Planeten, bestimmte Kulturen, Zivilisationen angesteuert haben.
Mhm.
Wo sie wussten, da ist was Interessantes oder da ist eine Eigenschaft, eine Technologie, die wir unserer hinzufügen wollen. Ne? Und Jurati sagt, also die guckt halt nochmal tiefer und sagt, ja, okay, na klar, ist das halt irgendwie ein Motiv, ne, das Streben nach Perfektion und sich verbessern und vergrößern. Ja, Evolution, okay, aber in Wahrheit, also ganz tief in dir, und es ist ja so ein bisschen analog wie Q das mit Picard macht, ne? Ja, la 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 la, alles irgendwie so, ne? Mehr oder minder oberflächlich und natürlich auch ein bisschen tiefergehend. Aber wenn wir ganz, ganz tief gucken, da ist doch noch etwas, ne? Da ist eine gewisse Motivation da ist was verborgen, ja? Und hier ist es bei der Borg-Queen eben auch so. In Wahrheit geht es doch um das Stillen der Einsamkeit. Ne? Und im Labor sagte ja sie zu ihr auch, du bist genau wie ich, du gehörst nirgendwo dazu. Ne? Und das Jetzt ist natürlich die Frage, ist das die Ursprungsmotivation? Also die ganze Ursprungsmotivation wurde ja mal benannt als, es hat sich so entwickelt, ne? Wir waren mal eine humanoide Spezies, die sich technologisch aufgewertet hat und das hat sich dann so entwickelt. Und dann könnte man sich vorstellen, dass vielleicht dann zum Beispiel dieses Mädchen von Spezies 125 kam, dass sich selbst so alleine und unverbunden fühlte und die davon so viel gezogen hat und unter deren, in Anführungszeichen, Monarchie, das Ganze sich das Ganze dann so entwickelt hat, wie wir es heute kennen. Das wäre denkbar, dass es da eben auch nochmal in der Evolution der Borg eine gewisse Zäsur gab. Oder, also an welcher Stelle da was reingekommen ist, ist unklar, aber das wäre ein denkbarer Ansatz.
Ich weiß nicht, ob ich das damals schon gesagt hatte, aber ich glaube schon, also in der ersten Borg-Folge von uns, wenn es wirklich nur um Technologie geht, wenn es nicht um Individuen per se geht, sondern um Technologie, um Wissen und so weiter, die Borg aber selbst nicht entwickeln, sondern nur konsumieren, dann wäre ein gewisses Gleichgewicht, also nicht alles assimilieren, sogar sinnvoll, als alle sofort in die Assimilation zu bringen. Denn wenn ich jetzt beispielsweise im 18. Jahrhundert die Menschheit assimiliere, dann wird nicht die Relativitätstheorie entwickelt werden, es wird so Technologien geben, da sind die Borg ja weit, weit drüber hinaus, aber wer weiß, was noch alles kommen wird. Und wenn wir jetzt im 24. Jahrhundert sind, wer weiß, was noch für Technologien entwickelt werden, dann wäre es doch sinnvoll, die Menschheit immer nur den Wissenschaftler, der das gerade weiß, den zur Schlachtbank zu führen. Also es hört sich jetzt übel an, ne? Aber diese eine Person rauszugreifen, also ganz gezielt nur eine Handvoll Personen, die dieses Wissen haben, das nehme ich in mein Kollektiv auf und dann lasse ich die Menschheit sich weiterentwickeln. Denn ich selbst mache halt, so sehe ich das zumindest bei den Borg nicht, also die machen selbst keine Entwicklung, sondern die konsumieren das nur. Auch dieses ganze Wissen bräuchten vielleicht hier und da mal ein paar Personen, aber im Prinzip würde, ja, im Prinzip so eine Milchkuh, ich glaube, habe ich damals auch schon gesagt.
Genau, so darüber hatten wir gesprochen im Zuge mit dem Planeten von Icheb, ne? Also ich meine, es sind die Pronali. Da ist es quasi so passiert, ne? Da ist auch so eine Transwarp-Öffnung, also ein Transwarp-Tunnel endet quasi an deren Planeten und die gucken dann immer mal wieder vorbei. Immer wenn die was Neues entwickelt haben, dann kommen die und assimilieren ein paar, machen denen quasi da gerade eben die neueste Entwicklung, also die Gesellschaft kaputt, ne? Und ziehen wieder ab. Also die haben nie den kompletten Planeten assimiliert, haben immer nur eben an der Oberfläche gekratzt, genau.
Was genau das richtige Vorgehen ist, wenn du selbst nicht entwickelst, sondern halt einfach nur die Technologien anderer stiehlst. Und deswegen wäre es sinnvoll, eben nicht ganze Bevölkerung zu assimilieren. Es sei denn, man sieht dort keine Entwicklungspotenziale mehr. Aber dann braucht man die halt auch nicht als Arbeiter assimilieren. Es sei denn, die sind so wie beispielsweise, was ist denn die Talaxianer? Dass die Talaxianer so physisch robust sind und man das bräuchte. Was ich aber bei den Borg eigentlich nicht sehe, dass da physische Robustheit irgendeinen großen Wert hat, obwohl es ja auch hervorgehoben worden ist seitens der Borg.
Ja, naja, ich denke, die Drohnen sind halt alle auch für unterschiedliche Zwecke da, ne? Wir sehen ja auch zum Beispiel einmal dieses abgekoppelte Kleinkollektiv von wenigen Leuten, wo dann Seven bei den drei anderen Überlebenden so eine Verlinkung einsetzt. Und da sieht man ja auch, dass die alle unterschiedliche Implantate haben. Der eine hat eben den Arm ersetzt bekommen, die anderen nicht. Ne? Also jeder hat eben eine andere Funktion. Und das ist ja eigentlich auch logisch, dass man so ein Kleinkollektiv auf eine bestimmte Mission schickt, wo man eben die Leute mit verschiedenen Eigenschaften und verschiedenen Fertigkeiten zusammenwürfelt, ne? Dass nicht jeder gleich ist. Das ist ja einfach sehr logisch und praktisch, ne? Dass man eben einen hat, der vielleicht kräftiger gebaut ist, der eben auch womöglich einfach mal was Schweres bewegen kann. Ja, weiß ich nicht, ob das überhaupt in dem Sinne notwendig ist, aber vor allem ist er auch, eigentlich ist es das nicht, das stimmt eigentlich, ja. Na gut, aber nichtsdestotrotz ist nochmal auch eine körperliche, eine größere Masse ja vielleicht auch sinnvoll, auch wenn einem die Nanosonden und alles eine gewisse Stärke verleihen und das Exoskelett und so weiter. Aber wenn jetzt nur, in Anführungszeichen, schmächtige Drohnen unterwegs sind, könnte es zum Nachteil werden in irgendeinem Moment. Aber es könnte genauso gut auch zum Nachteil werden, wenn es nur sehr massige Drohnen sind. Ne? Also einfach eine Gemeinschaft, die divers zusammengesetzt ist, mit verschiedenen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die zusammen eben dann die perfekte Gruppe darstellen. Ne?
Für mich bleibt halt immer wieder die Frage, warum werden nicht Nagetiere assimiliert? Warum werden nicht Vögel assimiliert? Man könnte einen Planeten relativ schnell, ja.
Das stimmt.
Übernehmen, wenn du übernimmst die Taube, die da auf dem Dach ist. Gut, die muss, da muss erstmal rankommen. Dann fliegt die halt in die nächste Stadt und zack, ist die halt auch assimiliert. Ne? Also, ja. Gut, ist jetzt auch ein bisschen Spinnerei. Vielleicht braucht es halt auch eine gewisse geistige Kapazität, dass das überhaupt funktionieren kann. Das ist jetzt so mein eigenes Kanon, Kopfkanon-Ding. Aber die Frage hatte ich mir halt trotzdem gestellt, ne? Was ist denn, ich meine, Danosonden sind klein, was ist denn mit Läusen? Man könnte die Welt mit Läusen überlaufen, ne? Also, oder was auch immer, was halt gerade an Tieren da ist. Aber gut, es sind halt für uns halt immer, wir machen uns mal nichts vor, ne? Star Trek ist halt auch für uns Menschen geschrieben. Ja? Und das soll halt plausibel sein und nicht allzu abstoßend.
Das stimmt. Naja, also auf jeden Fall, wir sehen dann hier eben den Übergang der Queen in den Körper von Agnes Jurati. Also sie hatte die ganze Zeit schon bejammert, dass sie keine Beine hat, ne, dass sie nicht mobil ist und also im wahrsten Sinne nichts machen kann.
Ah, da dachte ich halt auch so, ja, wo willst du denn hin? Was willst du denn machen?
Ja,
oder
was machen?
Willst du einfach nur Beine haben, dass du dann sagen kannst, oh, jetzt habe ich die ganze Zeit gestanden, jetzt setze ich mich mal. Was? Aber okay, gut, da hing sie halt auf dem Schiff rum.
Im wahrsten Sinne des Wortes hing sie darum, ja. Genau, und es eröffnen sich ja wirklich viele Möglichkeiten, wenn man Beine hat. Naja, und jetzt hier möchte sie eigentlich ja quasi den Körper von Agnes komplett übernehmen. Ne? Und Agnes hält aber dagegen und das funktioniert so nicht. Ne? Also einerseits ist hier eine Komponente, dass sie sagt, du möchtest doch nicht einsam sein. Also auch die Borg-Queen genießt es ja auch quasi, dieses Zielgespräch mit Agnes. Ich weiß auch nicht aber, ob sie sie quasi halt wirklich übertölpeln könnte, ne? Ob sie sie komplett überschreiben könnte, wenn sie das wollte. Ich bin mir da nicht so sicher, ne? Ob es nicht per se so ist, dass Agnes als Bewusstsein irgendwie vorhanden bleiben wird. Und sie genießt es auch ein Stück weit, ne? Eben dieses Zielgespräch mit ihr zu haben.
Ja, so scheint es ja.
Ja, und hier haben wir halt hier konkret diesen Körpertausch, ne? Also währenddem wir das vorhin hier auch schon gesagt haben, dass auch wenn die Queens, die wir gesehen haben, immer sehr ähnlich aussahen, haben wir halt genau das, was ja im Grunde mit jedem anderen Körper hätte auch früher schon passieren können. Ne? Könnte man jetzt sagen, hat die Borg-Queen womöglich eine gewisse Eitelkeit, dass sie immer wieder dafür gesorgt hat, dass sie gleich aussieht? Gibt es quasi ist sie geklont? Ist es eine Replizierung oder sucht sie sich Personen aus, die halt genauso aussehen, wie sie das eben möchte? Weil sie womöglich ein gewisses Äußeres von womöglich früher hergebracht irgendwie wieder reproduzieren oder erhalten möchte. Hier haben wir den Körpertausch oder hier haben wir das Okkupieren des Körpers von Jurati. Und da sieht sie dann jetzt definitiv anders aus. Wäre die Frage, ob sie halt in Zukunft da an dem Aussehen was geändert hätte, ne, wenn sie als Queen, wie wir sie kannten, weiter existiert hätte.
Sie hat ja ganz zum Schluss immer noch das Jurati-Aussehen. Das heißt, es könnte sein, dass das immer noch dasselbe Individuum ist. Jetzt muss ich halt ein paar Annahmen treffen. Wenn sie dasselbe Individuum ist, dann bleiben diese Personen lange erhalten. Das sind über 300 Jahre.
Ja.
Ich hatte nämlich beim letzten Mal, bei unserer letzten Borg-Folge, diese Hypothese aufgestellt, dass die halt auch assimilieren müssen, weil die Körper verfallen. Dass die entweder, hast du ja auch gesagt, dass die dann halt immer weiter aufgesalbert werden müssen oder dass die dann gegebenenfalls verfallen und abgelöst werden müssen. Das scheint, wenn es denn derselbe Körper ist, das ist die erste Annahme, nicht der Fall zu sein.
Ja, das glaube ich auch, ne, dass der Körper erhalten bleibt, ne. Also, ich glaube, das ist auch Thema. Wir hatten gesagt, dass die sehen immer so blutleer und, aus und als ob sie so zombie-mäßig schon verfallen, verfaulen, so Gewebsfibrose oder so, aber
Nekrose meinst du bestimmt.
Nekrose, ja genau. Es sieht so aus, dass sie halt tatsächlich einfach erhalten bleiben. Mhm. Ne? Durch die Nanosonden und durch das alles ist der Körper konserviert, ja.
Ja. Sollte das nicht der Fall sein, könnte dasselbe, was du eben gerade annahmst, dass die alle so Annie-Worshing oder Creech aussehen, dass die geklont werden und dann immer wieder, oder zumindest, also bei Jurati wäre es halt ziemlich deutlich, ne? Sie hat ein sehr deutlich juratisches Aussehen, also sie sieht halt ganz klar nach ihr auch später noch aus, dass die geklont werden müsste.
Gut, wir wissen ja zumindest, wie der Schädel und auch diese Wirbelsäule der Borg-Queen, die wir kannten, eben im Star Trek Kino, also im Kinofilm First Contact, war. Da war ja quasi der komplette Schädel Silber, Metallen und die Wirbelsäule auch, ne, die dahin ja gebrochen wird von Picard. Und wir haben auch den Schädel gesehen von einem Borg im Arbeitszimmer des Konföderations-Picards, der ja da lauter Schädel aufbewahrte von eben namhaften Persönlichkeiten, den er habhaft wurde, ja, und da ist eben auch ein Borg. Und man sieht so richtig dieses Okularimplantat, wie das langsam in den Schädel übergeht, also wie das miteinander verwachsen ist, ne? Ähnlich kennen wir das auch von diesen ganzen Prozeduren, die Seven of Nine und andere in Voyager über sich ergehen lassen mussten. Und hier ist halt der Punkt, also entweder ist diese Borg-Queen, die wir kannten, halt komplett künstlich, ne? Also dass eben ihr Schädel und so einfach tatsächlich aus Metall hergestellt ist. Oder ist es eine organisch aufgewachsene Person gewesen, die eben durch Nanosonden und Implantate so überzogen wurde, dass sie dann so metallisch aussieht?
Ja. Oder diese Spezies sieht schon so aus.
Oder das, ja. Ja, auch ein Punkt. Ja.
Gut, also das sind gut, so viele Hypothesen, ne?
Ja, total. Also so ein kleiner Gedanken.
Ja, ja, nee,
ein kleines Gedankenexperiment.
Habe ich auch gerade gemacht. Ne?
Ja, ja, genau. Aber warum sieht jetzt diese neue Borg-Queen aus wie Agnes Jurati? Hier ist ja der große Unterschied. Es ist ja eben nicht so, dass die Borg-Queen eine Person übernommen hat und sie sich womöglich eben wahrhaftig zu eigen macht, also womöglich ja eben auch visuell verändert, sonst hier haben wir eben eine neue Borg-Queen, ein Zusammenschluss aus zwei Personen. Die Borg-Queen und Agnes Jurati kommen zusammen und bilden etwas Neues.
Die Jurati-Queen-Fusion. Ja, ja. Ja, so habe ich es aber auch wahrgenommen. Ich meine, das sagt sie ja auch selber, ne? Mhm. Ich glaube, sie sagt auf die Frage, bist du das Jurati? Sagt sie ja und nein. Also sie kann die Frage halt auch nicht ganz klar beantworten, zumindest nicht in den Worten, wie wir sie wahrscheinlich verstehen würden. Und ich glaube, allein das schon hat mir schon genügt, dass mir klar wurde, dass sie überhaupt mit uns spricht und zwar nicht auf gewalttätige Art und Weise, sondern dass sie, also mit uns, man identifiziert sich mit den Leuten so, ne? Sondern dass sie mit dieser Handvoll Leuten, die dort in der Zeit mitgerissen wurden, dass sie da auf eine Art und Weise mit denen spricht oder auch dann später die Stargazer wieder, dass dort auf dem Schiff klar wird, dass dort nicht nur Jurati drinsteckt, dass da mehr als Jurati drinsteckt. Und dass dort wir wissen ja auch noch gar nicht, wie viele Borg dahinter stehen, ob überhaupt assimiliert worden ist.
Naja, doch, also wir haben ja am Anfang diesen Ruf gehört, ne? Und da ist auch nochmal ein interessanter Punkt. Wir hatten uns ursprünglich gefragt, welche Sprache sprechen die Borg denn eigentlich? Und sprechen die nicht alle auch irgendwie ihre Sprache? Aber es heißt ja auch, sie sprechen alle wie mit einer Stimme. Sprechen sie dann alle Borg oder was sprechen sie denn?
Föderationsstandard natürlich.
Genau, na klar. Und hier haben wir eben den Punkt.
Warte mal, die sprechen Borg-Standard.
Borg-Standard, genau. Und hier haben wir doch am Anfang diesen Ruf, ne? Und Agnes am Anfang auf der Stargazer entzerrt irgendwie diesen Schwall, der da so reinkommt und dass man dann eben hören kann, Hilfe, Picard oder so, ne? Und dann kommt eben ja Artikel 14, das Beitrittsgesuch in die Föderation. Und das sind alles überlagerte Stimmen verschiedenster Sprachen. Da finde ich, das ist ein interessanter Punkt, ne? Währenddem vorher immer gesagt wurde, sie sprechen alle mit einer Sprache. Und das, was wir zumindest auf dem Hauptscreen, zum Beispiel auf der Voyager oder auf der Enterprise gesehen haben, war ja dann tatsächlich, dass alle mit das Gleiche gleichzeitig sagen. Mhm. Ne? Also so wurde es uns zumindest dargestellt, wie sie sich tatsächlich aus dem Original her quasi entwickelt hat. Das ist ja unklar. Also da kann man ja immer noch sagen, na ja, wir haben ja einen Universalübersetzer an und so. Aber angenommen, es wäre wirklich früher schon so gewesen, dass jeder einzelnes Individuum in diesem Kollektiv in der eigenen Sprache gesprochen hätte, dann hätte man das mitbekommen. Ne? Dann wären da auch Sprachen gewesen, die nicht übersetzbar gewesen wären. Dann hätte man das mitbekommen. Also so haben die tatsächlich irgendwie einen Borg-Standard gesprochen. Und jetzt ist der große Unterschied, jetzt ist eben diese Gemeinschaft, und das sollten wir jetzt vielleicht endlich mal sagen, als die Borg-Queen und Jurati halt in Juratis Körper zu einer neuen Person quasi verschmelzen, und das Aussehen bleibt ja auch nicht komplett gleich, also wir sehen ja durchaus, dass ihr Aussehen sich auch verändert hat, ne? Also der Hinterkopf zumindest und irgendwie so, und da ist ja einiges irgendwie so passiert, also das Gesicht ist noch sehr Agnes Jurati, aber ansonsten hat sich da viel getan. Und da sagt sie, also sie wollen halt verbunden sein und im Grunde wollen sie auch lange leben. Ne? Das ist das, was sie möchten, oder das ist das, was Jurati sagt, dass die Borg-Queen möchte. Sie möchte lange leben, sie möchte lange existieren. Vor allem möchte sie nicht alleine sein, ihre Einsamkeit gilt es zu überwinden, sie möchte verbunden sein. Und vor allem sind sie neugierig, sie wollen ja auch beide Neues entdecken. Und Jurati schlägt vor, sie könnten eine Gemeinschaft der Freiwilligkeit bilden. Also warum bitten sie nicht darum, in die Gemeinschaft zu kommen? Ne? Warum andere überfallen? Warum dieses Ermächtigen, dieses Entführen, dieses Übergehen des eigenen Willens der anderen? Warum nicht zum Beispiel anzubieten, Sterbenden das Leben zu retten? Warum nicht zum Beispiel dorthin zu fliegen, wo ein Schiff im All treibt und alle Leute kurz davon sind zu ersticken, die sich dann entscheiden können, möchten sie hier sterben oder möchten sie eben in dieser Gemeinschaft weiterleben? Und sie sagt, was? Wir sind kein, also Jurati sagt, wir könnten zweite Chancen anbieten. Und die Queen sagt, wir sind doch keine Schrottsammler. Was ich ganz schön fand, weil in der ersten Folge, da sprachen wir auch so von so einer Elektroschrottkomponente, als die Borg dann ausgeschlachtet wurden in dieser ersten Staffel Picard. Ja. Genau. Und dann sagt sie, nee, es ist eben eine andere Herangehensweise, ne? Eine, also im Grunde
Zombie Nation. Machen wir uns mal nichts vor, ne? Ich fände es wahnsinnig gruselig, wenn meine Frau, meine Kinder, wenn die sagen, mir geht's schlecht und der Arzt sagt, nee, da ist nichts mehr zu machen, dass die dann Borg sind und dann steht dein Kind hier. Du hast auch meine Tochter ein paar Mal erlebt, dass sie hier vorbeikommt und mir guten Morgen sagt. Und stell dir mal vor, jetzt steht plötzlich so ein Borg neben mir und ich sag guten Morgen und sie sagt, das trifft zu und dreht sich um und geht weg. Also das...
sie würde dann wahrscheinlich nicht mehr bei dir leben.
Ja, ne? Vermutlich.
Sie würde sich diesem Kollektiv angeschlossen haben und mit diesem Stern rumreisen.
Du hast ein Wort gerade verwendet und leben. Ne? Mhm. Ist es das? Also ich meine, so wie wir das kennen, so ist das überhaupt das? Wir haben ja auch noch eine andere Spezies, hatten wir auch in dieser Borg-Folge drüber gesprochen, die sich eben die Körper der Toten ermächtigt. Hier ginge es halt nur vor dem Ableben oder vielleicht während des Ablebens.
Ja, aber da geht es dann, da gehen sie quasi einen Schritt weiter und sagen, naja, das ist ja nur eine Leiche, die Person ist ja schon gestorben. Mhm. Und da erfahren wir ja auch, dass es durchaus zu Schwierigkeiten kommen kann, dass dann jemand sich bewusst wird, dass er eigentlich in einer anderen Kultur gelebt hat und das merkt, dass es jetzt hier eine andere Kultur ist und es dann nicht so passt. Und in diesem Beispiel, ich meine, Fähnrich Bellert, aus der Voyager-Crew, da kommt sie dann zum Schluss, ja, dass sie tatsächlich eben zu jemand anders geworden ist und in diese neue Gemeinschaft zurückkehren möchte. Jetzt hier geht es eben diesen Schritt weiter, dass es mit Einverständnis passiert. Ne? Das ist das ganz große Ding, das hier aufgemacht wird. Es geht um Einvernehmlichkeit. Ne?
Ich will ja nicht sagen, diese Leute, die leben dann halt irgendwie anders, leben in Anführungsstrichen dann irgendwie anders weiter. Das darf denen nicht gewährt werden, das sag ich ja nicht, sondern ich finde es einfach, das ist ein gruseliger Gedanke, aber wer bin ich, das zu beurteilen? Also das so, wenn das eine Chance ist, klar, warum nicht? Also
Ja, also es hat sich, also wenn man jetzt sich vorstellt, man wäre selbst in der Situation und dann kommen da so so creepy Leute und bieten einem sowas an. Es hat schon so ein bisschen was von Teufel kommt vorbei und sagt, magst du mal unterschreiben, aber dieses Kleingedruckte brauchst du nicht lesen. Ich weiß es nicht, ob man dann im Nachhinein noch sagen könnte, ach, Entschuldigung, ich möchte von meinem Rückgaberecht Gebrauch machen. Keine Ahnung, ne? Also, aber hier ist eben in diesem Moment, wo wir das gezeigt bekommen, der Vorschlag, wir können ein wahres Kollektiv bilden, indem wir eben auf
Freiwilligkeit.
Die Freiwilligkeit setzen, ja, okay. Eben, dass die Leute gerne eintreten, ne? Dass es zu wirklicher Kooperation kommt, denn genau das wäre wirkliche Stärke. Ne? Wie ist es denn, nichts verbindet einen mehr oder bringt mehr Support quasi in die Gruppe, wenn die Leute hier auf eigene Entscheidung sind? Mhm. Ne? Das gibt erst die wahre Bindung und den Einsatz für das Gemeinsame.
Da bin ich mal gespannt, wie dieses Freiwilligenkollektiv aussehen wird. Denn vielleicht geben die sich dann halt auch ganz anders. Also ich meine, wir kennen die Borg halt einfach nur als, ja, die nicht lachenden, in den Alkoven stehenden, sich nur zum Zwecke von gewissen Tätigkeiten bewegenden Drohnen. Und das sieht möglicherweise zukünftig anders aus.
Ja, und das sieht in diesem Kollektiv womöglich anders aus. Ja.
Und möglicherweise kann den Ex-Bees geholfen werden. Die werden sich möglicherweise dagegen wehren. Und das ist natürlich freiwillig. Aber möglicherweise kehren die in dieses Kollektiv zurück, um sich besser zu fühlen und können vielleicht ihre Persönlichkeit dort sogar noch ausbauen. Obwohl sie halt in unserer Gesellschaft relativ ausgeschlossen sind. Entweder ausgeschlossen werden oder sich halt zum Teil auch selbst ausschließen, weil sie eben nicht mehr das zu tun vermögen, wie beispielsweise Gefühle und so weiter, was sie eben vorher hatten. Und sie hatten hier ihre Identität verloren. Und jetzt können die möglicherweise dahin zurückkehren. Vielleicht sind es ja auch gar nicht so viele XPs. Vielleicht sind, und da habe ich halt auch nochmal ein Problem mit, vielleicht sind eben ganz viele Leute, die freiwillig dort beitreten, weil sie alt, krank, schwach sind. Sind das so viele, dass sich dieses Kollektiv exponentiell vergrößert. Also, das, wenn die wirklich, wenn Jurati 300 Jahre alt werden kann, vielleicht kriegt sie die Queen Sonderbehandlung. Aber vielleicht sind die anderen tatsächlich
es
auch
sind
so
jetzt
200 Jahre.
Also sie ist jetzt locker 400, ne? Also, ja, wie alt war Agnes Jurati? Wir sind jetzt fast 400 Jahre in die Zukunft gesprungen.
Ja, also sie ist dann über 400 Jahre alt, aber wie gesagt, vielleicht kriegt sie ja auch die Queen Sonderbehandlung. Das mag ja sein. Und wenn die anderen Individuen eben vielleicht nur halb so lange leben und Jurati, die wirkt halt keinen Tag gealtert. Also gut, man sieht halt nicht allzu viel.
Würde das jetzt nicht so auf diesen Punkt, dass wie lange Lebens irgendwie reduzieren. Es gibt eigentlich keinen Grund, warum deren Existenz irgendwie ein Ende findet, wenn nicht irgendwas passiert. Ne?
Ja.
Weil
Aber wenn die eben auf diese Art und Weise leben, wird relativ wenig passieren, was deren Lebenszeit einschränkt. Mhm. Und deswegen meine ich, stell dir vor, unsere Urgroßeltern, die würden heute immer noch leben. Der Planet wäre wahnsinnig voll.
Ja, gut, aber das ist ja hier nicht der Fall, weil die sind ja dann aus ihren Gesellschaften oder woher auch immer die kamen, um in dieses Kollektiv zu gehen, eben in das Kollektiv gegangen. Und dieser Stern wächst ja offenbar, ne? Also das Innere quasi oder dieses obere, die ersten konischen Zacken.
Ja, diese La Serena
formigen. Genau, das ist die La Serena wahrscheinlich, ne? Und daraus hat sich dann nach und nach immer mehr entwickelt. Denn wenn du zum Beispiel eben ein treibendes Schiff unterwegs findest und die Besatzung sich entscheidet, an Bord quasi zu kommen, dann warum nicht gleich auch das Schiff mitnehmen? Also dann wird das eben den eigenen Komponenten auch hinzugefügt. Genau. Ne?
Kommen Sie
und so
an Bord.
Hat sich dieser und dann hat sich dieser Stern eben entwickelt und es können sich ja auch noch weitere Sterne oder andere, was auch immer, Schiffe entwickeln.
Aber umso größer das Ding ist, umso mehr Drohnen hast du, umso mehr Leute kannst du ansprechen. Und wenn die ewig leben, werden die wahnsinnig groß. Die werden irgendwann mal eine Galaxie an Borg-Schiff haben. Weißt du, das ist halt, das hört sich nach
riesig groß an. Ja gut, aber das ist ja bei den Borg genauso gewesen.
Ja, ja.
Und die haben ja möglich noch ein größeres Wachstum gehabt, denn die haben ja noch nicht mal gefragt. Und die haben sich genommen, die haben ganze Planeten platt gemacht, Stück für Stück.
Ja, ja gut, okay. Und die waren auch nicht überall, aber
Aber hatten sich stark ausgebreitet.
So, jetzt kommt ja Jurati mit dem Gesuch des Beitritts.
Mhm. Des professorischen Beitritts, damit ja. sie dort an dieser Stelle wachen können, damit sie ein Recht haben, in diesem Raum zu bleiben, weil sie auch interessiert, was es mit diesem neuen Transwarp-Kanal auf sich hat, der mhm. sich da durch genau. quasi den Raum gebohrt hat. Ne? Und dieses Durchbohren war ja auch diese große Bedrohung eben für Welten, die angrenzend waren, für diesen Sektor, mhm. dass dieses Durchbohren, quasi diese Energie, die da einmal so mhm. durchkam, die galt es eben abzuschirmen. Dafür brauchte man Hilfe mhm. ne, von der Föderation, also von diesen Föderationsschiffen, die zusammen dieses Riesenschutzschild aufbauen konnten. Und dann war eben das Interesse da zu wissen, was ist das für ein Transwarp-Kanal? Wer aus welchen Motivationen heraus hat den da erschaffen? Mhm. Und dazu wollten sie dort bleiben.
Ja, also da bin ich halt mal gespannt, was die neue Gefahr ist. Leider, das ärgert mich immer, muss es immer eine Riesengefahr sein.
Es ist unklar, ne? Ob es also jetzt war es natürlich eine Gefahr durch dieses Durchbohren. Das war dieser eine Moment, der eben gefährlich war. Und dann ist die Frage, wer da durchkommt. Mhm. Kann ja auch was total Gutes daraus entstehen oder es passiert gar okay. nichts oder so. Ja. Keine Ahnung, ne? Es ist komplett offen.
Meine Erfahrung mit den neuen Serien, bis auf zwei Folgen, die ich jetzt gerade gesehen habe, zeigen eigentlich, dass es immer die große Gefahr ist und Riesendrama und das ist meine Befürchtung.
Ja? Ja, aber das brauchst du dir jetzt noch keine Gedanken drüber machen, weil es ganz unklar ist, wann wir das jemals erzählt bekommen.
Ja, okay. Ja, also schön aber erstmal, dass das Drama der zweiten Staffel von Picard war jetzt auch nicht so riesig. Es ging zwar mal wieder um alles, aber eigentlich lief es dann am Ende auf ein persönliches Drama einer Person hinaus. Und das fühlte sich irgendwie gut an. Also ich meine Picard natürlich selbst. In diesem Wetteifer mit sich selbst und seiner guten Eigenschaft und eben dem tatsächlich richtigen Vorwurf von Q, dass er eben seinen Idealen eben nicht hinterhergeht. Also aufgrund der vorliegenden Fakten hätte ich halt auch gesagt, ja, Selbstzerstörung bleibt an, aber es wird halt am Ende geändert, weil neue Erfahrungen dazu kamen.
Ja, naja, gut, und also ich meine, ja, natürlich hat Q das ihm zum Vorwurf gemacht, dass er das Schiff selbst zerstört hat, aber letzten Endes ging es Q ja primär um dieses Erkenne dich selbst, ne? Also weiß, wer du bist, wie du funktionierst, wieso du reagierst, wie du bist, und das ist eben dieses Kindheitstrauma gewesen, mhm. ne? Wo er sich da so verschlossen hat, dass er das ja tatsächlich selbst vergessen hat, wie es damals einhergegangen ist. Mhm. Und dessen musste er sich wieder bewusst werden und das Stück für Stück jetzt dann eben auch in Zukunft für sich aufarbeiten, um sich Leuten öffnen zu können. Und das ist ja genau der springende Punkt, in dem es Q gegangen ist. Mhm. Weiß, wer du bist, warum du tickst, wo du tickst, und arbeite an deinen Mankos quasi, damit du in Gemeinschaft sein kannst, damit du mhm. dich nicht so abkapseln musst, ne? Wie er sich ja selbst in seiner Existenz so abgekapselt hat, indem er alle möglichen Leute getrollt hat und gequält hat und jetzt eben alleine seinem Ende entgegensieht, ne? Das war so sein Ausgangspunkt. Mhm.
Schöner Moment. Also ich habe diese ganze Staffel, diese zweite Staffel von Picard als nicht gut für mich, also Folge für Folge, also die ersten 9 Folgen, nicht gut verfolgen können. Ich habe gedacht, Mensch, es läuft auf gar nichts hinaus. Aber am Ende fand ich es einen sehr, sehr schönen Abschluss. Das hat eine gute Kurve gekriegt. Und mir halt eben die Borg auch nochmal, naja, nicht näher gebracht. Natürlich haben wir was über die Borg erfahren, aber wir haben jetzt was über neue Borg erfahren. Mhm. Wo wird's da hingehen? Wird es tatsächlich dieses Helfer-Syndrom-Kollektiv sein, die Versehrten aufnimmt? Bringt mir eure Kranken, bringt mir eure Schwachen. Ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass wie gekreuzigtermaßen die Queen vorher im Schiff hing. Und ich habe gedacht, dass ich das irgendwie so als...
Wo sie sich selbst hat hingehängt,
ja,
ne?
Ja, okay, sie hing aber da, ne? Also, mhm. aber und das sah halt auch so aus, die Schauspielerin, die hatte, glaube ich, zu der Zeit, hatte die schon Arme, als sie dann da so ausgebreitet hing?
Bitte?
Ja, nein, ich meine die Figur, nicht die Schauspielerin, waren die Arme sichtbar? als sie da so hingen, waren die so seitlich abgespreizt, dass sie da wie gekreuzigt hingen? Ich habe es nicht mehr vor Augen, weil ich weiß nicht, ob die Arme hatte. Sie hatte Arme. Ja. Ne? Ja, ich habe es nicht mehr so vor Augen und deswegen war es halt ziemlich deutlicher, dass diese Kreuzigungspose da stattfand. Und dann eben jetzt bringt mir eure Kranken und Schwachen. Weißt du, das ist so ein bisschen das gute Christentum dort aufgeführt.
Oh je, oh je. Okay. Mhm. Also ich sehe es jetzt nicht als Gemeinschaft mit Helfersyndrom. Es geht ja nach wie vor darum, nicht einsam zu sein. Mhm. Ne? Also es ging ja offenbar der Borg-Queen, also so ganz intrinsisch war dieses Stillen der Einsamkeit. Natürlich darüber liegend auch das Finden von Perfektion. Ne? Und das ist was, das ja jetzt auch immer noch verfolgt wird. Also einerseits in Gemeinschaft zu sein, verbunden zu sein, eben um nicht alleine zu sein, aber auch um zu forschen. Ne, um weiterzukommen, um zu entdecken und um lange zu existieren. Und das aufbauend allerdings auf Freiwilligkeit. Ne? Also andere nicht dazu zu versklaven und dahin mit Gewalt zu kommen, sondern eben durch Freiwilligkeit. Und hier, ich fand das ganz schön, dass diese neue Borg-Queen auch immer von wir sprach. Ne? Also obwohl wir über so einen Intellekt verfügen, wir verstehen nicht, woher dieser Transwarp-Kanal kommt. Das Einsicht. Interessiert uns.
Ja, ne? Dass dort Einsicht gezeigt wird von dieser, ich meine, da steckt ja immer noch die alte Borg-Queen drin.
Ja.
Mhm. Ja, und dass sie Einsicht zeigt, gelernt hat und wir hoffen doch, dass es so ist, tatsächlich ihre Motive verändert hat. Dass sie die Jurati nicht dominiert.
Schon. Ja. Ja, naja, und Jurati auch ihre Motive verändert hat. Mhm. Also die tatsächlich verschmolzen sind zu etwas Neuem.
Ja.
Ne? Genau. Und ich fand das auch ganz schön in der Verabschiedung von Seven of Nine zu dieser neuen Borg-Queen, die dann meinte, so im Abschied, wir verabschieden uns hier von einer Freundin, also eben von Agnes, und wir hoffen, dass die andere Hälfte von dir in Zukunft auch Freundin sein wird. Ne? Und genau so ist es dann gekommen.
Das ist ein sehr versöhnliches Ende für, ja, oder mit den Borg.
Oh ja, extrem. Ich kann mir auch vorstellen, dass manche Fans das nicht so cool finden irgendwie oder so. Ne? Die Borg waren eben dieser übermächtige Gegner, dann natürlich auch ein Stück weit mit einem Gesicht durch die Borg-Queen. Gab es ja auch Kritik. Auch wir haben in der letzten Folge gesagt, dass wir nicht so ganz verstehen, wie es diese Borg-Queen überhaupt braucht, warum die da ist, warum die so emotional auch reagiert. Das finde ich ist auch nochmal ganz schön, dass das jetzt hier nochmal mehr Hintergrund bekommt, warum sie so emotional reagiert. Wenn es ihr ursprünglich darum ging, eben verbunden zu sein, dann ist natürlich nochmal klarer, warum jetzt zum Beispiel eine Unimatrix Zero, wo wir gesagt haben, kann es nicht sein, dass die halt irgendwie halt das einige Thron in ihrem Regenerieren eben nicht erreichbar sind, macht doch nichts. Tagsüber sind sie funktionierende Drohnen. Müsste das nicht ausreichen? Nein, aber wenn jemand so emotional quasi das Ziel verfolgt, eine Gemeinschaft zu haben und ja im wahrsten Sinne des Wortes alles unter Kontrolle zu haben, dann kann das eben nicht sein. Und deswegen dann diese auch irrationale Übersprungshandlung, so viele Thronen, so viele Schiffe zu zerstören, so ein Opfer zu bringen, um wieder jeden Einzelnen unter die Kontrolle zu bekommen.
Ja. Ne? In der Tat, also es ist eine schöne Erklärung für das, was wir an Borg gesehen haben, was ich hoffe, was nicht passieren wird, weil das ist ein Transwarp-Tunnel, der jetzt geöffnet worden war. Mhm. Was ich eben nicht hoffe, ist, dass jetzt wieder die Borg ein Thema sind und dass man sich jetzt wieder nur mit den alten Borg auseinandersetzt. Was ich in Ordnung fände, wäre, wenn man das einmal klärt, wenn man sich denen gegenüberstellt und es zu einer wie auch gearteten Klärung kommt zwischen den neuen und den alten Borg und daraus irgendwas hervorgeht und das dann ja abgearbeitet ist und man sich um andere Dinge kümmern kann.
Ja.
Denn ehrlich gesagt, für mich ist dieser Borg-Strang damit an dieser Stelle fast auserzählt. Für mich ist das gute Ende, das ich sehen und hören will eigentlich.
Ja, also ich habe lustigerweise bei der letzten Folge schon gesagt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die Borg wieder ein größeres Thema werden in dieser Staffel, weil wir das ja in der ersten schon hatten und ich wusste zwar, dass die Borg-Queen auftauchen wird, aber wie gesagt, ich hatte dann so vor allem dieses Artefakt und das alles im Hinterkopf und dachte, wie soll das dann weitergehen, das kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt aktuell kann ich mir nicht vorstellen, dass die Borg weiterhin Thema sein werden in Staffel 3.
Ah, okay, dann sehen wir sie also wieder.
Da sind wir wieder. Es kann natürlich sein, dass ich mich komplett irre und das ein Thema wird. Ne? Dass zum Beispiel durch diesen Transwarp-Kanal eben diese alte Inkarnation der Borg kommt und es da eben zum Konflikt kommt. Was natürlich gerade für Picard als Person ein Thema wäre für Staffel 3, was wir nicht wissen, ob das so sein wird. Kann natürlich auch einfach auch sein, dass jetzt, dass es hier beendet wird und man vielleicht irgendwie so nebenbei erfährt, ob die da noch wachen und ob dieser Transwarp-Kanal noch existiert und ne, also wir werden sehen, keine Ahnung.
Ich mach mal eine Vorhersage. Die haben bisher nie gestimmt, aber das ist halt so eine Spinnerei, um eben diesen Überraschungseffekt zu nehmen und dann gleich wiederzugeben, werden das die Borg sein, die durch den Transwarp-Kanal kommen? Aber die sind verfolgt durch diese Tentakelwesen aus dem Loch in der Decke und fliehen in unsere Richtung. Genau, richtig. Und das ist echt übel, ne? So, und fliehen vor denen und im Prinzip werden sie uns in die Arme getrieben. Was mit den Borg passiert, ist dann für diese Story im Prinzip irrelevant, sondern die sind nur der Indikator für ein noch größeres Übel. Und das wären die Tentakelwesen aus dem Loch an der im Himmel, wo die Tentakel rausschauten. Was auch immer. Ja, oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Genau, also vielleicht sollten wir nochmal dazu sagen, jetzt in diesen letzten 400 Jahren, nahezu 400 Jahren, haben sich natürlich die Borg-Ereignisse entwickelt, wie sie in der Geschichte passiert sind. Also die haben parallel existiert. Die neue Agnes Borg-Queen, also Borg-Queen 2.0, die weiß natürlich auch um alle Umstände, ne, wo, wann, was passiert und die haben sich wahrscheinlich einfach gut davon ferngehalten und haben ihr Kollektiv andernorts aufgebaut. Also man muss ja einfach nur nicht in den Delta-Quadranten fliegen und an bestimmte Punkte, wo man weiß, dass die agieren, denn das weiß sie ja einfach. Mhm. Sie weiß ja, wie sie früher gelebt hat quasi. Mhm. Und von daher können die in Anführungszeichen ohne ziemliche Probleme parallel existieren. Und das ist auch das, was die MacherInnen damit erzählen wollten, das haben sie gesagt, dass die parallel existieren. Und so genau so habe ich es auch verstanden. Denn sonst hätte sich ja unsere Zeitlinie eben nicht so entwickeln können hier ins Jahr 2401, was ja notwendig war, um an diese Stelle zu kommen. Ne?
Ja, von meiner Seite sind jetzt auch gar keine Fragen mehr offen. Ich finde, wir haben uns auch schon genug Zeit der HörerInnen geborgt, oder?
Vielleicht nochmal so als letzte Frage, wie findest du es denn, ne, dass wir jetzt hier eine Gemeinschaft bekommen der Freiwilligkeit? Also im Grunde ist es ja schon ziemlich das, was wir uns gewünscht hatten oder was ich mir zumindest gewünscht hatte bei dieser ersten Besprechung, dass ich gesagt habe, da müsste eine Zäsur her, irgendwie auch der Umgang von außen. Also das ist auf jeden Fall das, was jetzt hier wahrscheinlich oder hoffe ich doch, auch angegangen wird, dass die Gesellschaft anders auf Borg und vor allem auf so jemand wie Seven of Nine schaut, ja. Aber eben auch, dass von den Borg noch irgendwas kommt. Also die war irgendwie so ein bisschen an einem toten Ende. Und man fragte sich, wie soll es jetzt weitergehen? Und jetzt hier so eine Wendung, finde ich, die habe ich mir gewünscht. Ich habe die ganze Staffel darauf hingefiebert, dass es wirklich so kommt. Ich bin sehr froh, dass es so gekommen ist. Wie gefällt dir das denn?
Also im Grunde haben wir das ja auch schon gesagt. Also es ist für mich eine gewisse Erlösung, okay, wir haben jetzt zwei Borg-Instanzen, so sehe ich es zumindest. Einmal die Jurati-Borg und eben diese, wo auch immer sie, ob sie überhaupt noch existieren,
Rest-Borg. Na, wir wissen, dass sie sehr dezimiert und funktional stark eingeschränkt irgendwo noch im Delta-Quadranten sind.
Und da ist halt die Frage, sind die einfach nur noch da und wenn wir jetzt ein paar Jahrhunderte warten, sind die halt einfach verrottet und weg? Oder sind
sie schon wieder
sind die aktiv? Ja, nach und nach. Aber das sind Annahmen, ne? Ich weiß es nicht.
Was wir nicht wissen, ob sich eine neue Borg-Queen dort entwickelt hat, ne? Ab dem Jahr 2401 ist die Borg-Queen ja jetzt zur Borg-Queen 2.0 geworden und immer wenn eine Borg-Queen weggekommen ist, in Anführungsstrichen, hat sich eine neue.
Ja, aber sie ist ja nicht weg.
Ja, aber sie ist aus dem Kollektiv weg, ne? Sie fehlt im Kollektiv als Königin.
Fraglich. Wir wissen nicht, ob die auch noch, sie sagt zwar, dass sie in diesem Konföderationszeitlinien-Ding, dass sie doch keinen Kontakt hat. Sie sagt es aber nicht in 2401 in unserer Gegenwart.
Genau, in dem Moment, wo sie als neue Borgwin existiert, könnte natürlich sein, dass dieses neue Kollektiv dann in den Delta-Quadranten reist und sagt, hallo, habt ihr Lust? Wird ein bisschen schöner als vorher. Ihr könntet auch auf eine nettere Art und Weise Teil eines Kollektivs sein.
Würde aber den Zeitstrang schädigen.
Nee, nicht im Jahr 2401.
Ja, aber sie ist ja im Jahr 2024. Nee, wann war das?
Genau, aber die Zeit haben sie parallel. Genau, die Zeit haben sie parallel verlebt. Da musste ja mit dem eigentlichen uns bekannten Kollektiv auch genau das passieren, was passiert.
Genau.
Ne, da gibt's diese Zeitreise ins Jahr 2063 zum First Contact.
Das heißt, da kann sie noch nichts gemacht haben, oder?
Sie noch nichts gemacht. Da ist alles passiert, wie es passieren sollte. Ne? Da blieben Borg auf der Erde zurück, die dann einen auf Captain Archer treffen und. Dann Zeitsprung mit Q, der erste Kontakt mit der Enterprise D, die Assimilierung von Picard zu Locutus und. Alles ist das passiert bis ins Jahr 2401. Da haben sie die ganze Zeit parallel existiert. Jetzt denke ich mir, weiß ich ja nicht, aus was für einer Anomalie die gekommen sind, ob die da auch noch für sich zeitgereist sind oder ob für Agnes Borg-Queen tatsächlich auch eben diese knapp 400 Jahre vergangen sind. Dato, wenn das nicht passiert ist, wenn da nicht noch irgendeine Zeitreisegeschichte passiert ist, bis dato dürften die eigentlich eher keinen Kontakt mit dem eigentlichen Kollektiv haben. Vielleicht sind die sich
mit niemandem, denn sie sind ja, die dürfen ja nicht wahrgenommen werden.
Naja, dürfen schon, weil sie sehen ja anders aus, sie sind anders ausgestaltet und wenn sie sich anders nennen, dann können sie natürlich, was weiß ich, irgendwo im Gamma-Quadranten verlorene Seelen quasi aufgesammelt haben oder im Alpha-Beta-Quadranten oder vielleicht auch irgendwo am Rande jenseits vom Borg-Raum im Delta-Quadranten und vielleicht ja auch in irgendwelchen anderen Galaxien. Ne? Wer weiß, vielleicht reisen sie ja auch durch andere Galaxien. Sie kommen ja auch durch irgendeine Anomalie, woher auch
andere
immer.
Andere Galaxien ist schwierig, aber ja, sie könnte.
Der Reisende zum Beispiel reist auch in andere Galaxien.
Da ist wieder die Stelle, die so juckt. Also da, nee. Ich habe da Schwierigkeiten mit.
Die Enterprise 1701 war auch mal auf dem Weg aus der Galaxie raus, genau wie die Discovery jetzt jüngst auch. Und die Enterprise war in Richtung Andromeda-Galaxie unterwegs, von der ja auch Bewohner in unserer Galaxie waren, die jetzt wieder zurückreisen wollten. Ne? Also es gab immer mal Austausch auch zu anderen Galaxien. Das wäre durchaus denkbar.
Also was man jetzt natürlich schaffen könnte, wäre tatsächlich eine Lore in einer komplett anderen Verortung, also Andromeda-Galaxie, könnte man jetzt schreiben. Mhm. Und da würde man könnte es sogar in der Vergangenheit, in der Gegenwart, wo auch immer schreiben. Das würde überhaupt keinen Einfluss auf unsere Geschichte haben, weil man dort eben noch von Star Trek überhaupt nichts weiß, außer eben das, was du gerade eben sagtest. Ne? Aber was dort passiert, das liegt alles in der Hand des Writers Rooms. Und da könnte man alles Mögliche erzählen. Da wäre man wahnsinnig frei.
Wie immer.
Allerdings ist halt die Frage, diese Panspermie-Sache, die die Personen so oder so ähnlich wie wir Menschen sind, entstehen ließ, traf das nur auf unsere Milchstraße zu oder Galaxie, nicht Galaxie, sondern Weltall, also All, überall. Gleichzeitig? Fragezeichen? Weißt du, was ich meine? Diese Sache, die in TNG, du weißt die Folge, da wo sich dann alle diese verschiedenen Völker treffen. Genau, richtig. Genau. Also bewundernswert, ne? Also das fehlende Fragment treffen sich diese ganzen Spezies und sind halt überrascht, ob des Ergebnisses, dass es im Prinzip einfach nur darauf hinausläuft, dass wir alle diese humanoiden Lebewesen desselben Ursprungs sind. Und jetzt ist halt die Frage, trifft das auf die Andromeda-Galaxie oder irgendwelche anderen Galaxien auch zu?
Ja, also wir wissen auch nicht, welche humanoiden Spezies aus unserer Galaxie das alles betrifft. Ne? Also zumindest die, die dort angereist sind, die sind allen diesen Ursprungs. Und die haben sich ja auch alle zu unterschiedlichen Zeiten entwickelt. Also VulkanierInnen, RomulanerInnen, die waren ja viel, viel früher als zum Beispiel wir Menschen. Wo das überall der Fall ist, weiß ich nicht. Ist nicht erzählt worden. Und es gibt ja darüber hinaus auch viele Lebewesen in unserer Galaxie und ja offenbar auch in anderen, die nicht humanoiden humanoider Form oder Darstellung sind. Ne? Wir sehen ja auch immer wieder irgendwelche Energielebewesen oder Weltraumquallen, Weltraumwale, Gormaganda und, ja.
Horta, ja.
Solche, genau, also alle möglichen Ausformungen von Leben. Ist die Frage, ob alle Humanoide wirklich genau auf diese eine zurückzuführen sind und diese eine, die sich entwickelt haben, haben die nicht auch noch andere? Ne? Und was ist mit deren Nachfahren und so weiter? Es ist halt einfach sehr reich. Ne? Genau, das ist die Frage. Jetzt zum Beispiel, also nochmal ganz kurz als Beispiel von der Andromeda-Galaxie. Diese Person, die wir treffen in TOS, in der Folge Stein und Staub, die ja dann wieder mit der Enterprise zurückreisen wollen, die sind eigentlich nicht humanoid oder nicht, die sehen nicht so aus wie wir. Ne? Die passen ihr Aussehen nur an. Oder haben das Menschen... Genau, eigentlich ist es nicht so, haben die nicht menschliche Körper okkupiert, übernommen?
Glaube ich auch.
Ja, ich bin nicht sicher. Also auf jeden Fall, die stellen sich eben anders dar, meine ich.
Eben, genau. Und es ist wahnsinnig unwahrscheinlich, dass wir, wenn wir auf einem anderen Planeten ein Lebewesen finden, das auf einer geistig normalen Art und Weise, so wie wir es kennen, kommunizieren kann.
Normal.
Ich sag extra das Wort normal, denn der Norm uns entsprechend, alles, was weit drüber hinausgeht, mit denen können wir auch nicht kommunizieren. Alles, was weit darunter geht, unter unsere Norm, mit denen können wir auch nicht sprechen. Das bedeutet, dass wenn die nicht einigermaßen diesen kleinen Schlitz unserer Kommunikationsnorm verstehen, unsere Geschwindigkeit, unsere das Leben in unseren Temperaturen, vielleicht ist deren Art von Kommunikation Gammastrahlen. Das würden wir nicht mal überleben. Also wenn wir diese Norm, weil das halt so viel betrifft, wenn wir dieses schmale Fenster, diesen Schlitz an Kommunikationsfähigkeit, wenn wir das nicht gerade dort antreffen, haben wir Schwierigkeiten, mit denen zu kommunizieren. Und da spreche ich noch nicht mal von Äußerlichkeiten. Und diese Äußerlichkeiten, wenn die irgendwie dargestellt werden, es wäre wahnsinnig unwahrscheinlich, dass wir dort eine Person mit zwei Beinen, zwei Armen, einem Kopf, einem Rumpf und ungefähr in unserer Körpergröße treffen. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Es sei denn, es ist wie eben in das fehlende Fragment dasselbe oder dieselbe Art von Ursprung, die wir da haben. Ja, deswegen ist es ja so plausibel, dass die Vulkanier uns so ähnlich sind, dass diese ganzen Spezies, dass die Klingonen uns so körperlich sehr, sehr ähnlich sind. Ja, und oder andersrum, dass die uns nur wenig Unterschiede haben. Ja, die werden uns gesellschaftlich als groß unterschiedlich gezeigt, aber mal ehrlich, ne, die nehmen Nahrung auf, scheiden die wieder aus, stehen auf zwei Beinen, haben zwei Arme, haben einen Kopf, reden miteinander. Das sind schon so viele Parallelen, dass das eben nicht so weit auseinander ist.
Ja, das Interessante ist natürlich immer dann, wenn Star Trek uns zeigt, dass es sehr davon abweicht, wie du sagst, wenn man nicht in diesem kleinen Slot miteinander übereinkommen kann, aber trotzdem eine Form der Kommunikation findet. Das haben wir häufiger, ne? Ja. Also das, was weiß ich, Temperatur, Umgebung.
Tullianer beispielsweise Temperatur, ne?
Es ist, genau. Ja. Umgebung oder Art der Kommunikation, Größe und so weiter. Und wenn es dann nur irgendwelche Muster im Sand sind oder so, ne? Ja. Dass man irgendwie versucht, miteinander zu kommunizieren.
Ich habe jetzt neulich die Chakotay-Folge mit Mustern im Sand gesehen. Ich hoffe, du meinst nicht das.
Nee, das meinte ich nicht. Ich meinte diese kristalline, diese kristalline Lebensform. Aber ja, das ist auch ein Versuch zu erklären, warum wir uns so ähnlich sind. Ne? Da gab es eben auch aus dem Delta-Quadrant eine
Spezies. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir so weit entfernt ein ähnliches, also menschenähnliches und humanoides Leben treffen, ist annähernd null, würde ich sagen.
Ja, weiß ich nicht. Also das ist für dich quasi so der ausschlaggebende Punkt zu sagen, es kann eigentlich nicht sein, dass die Borg so weit weg auch aktiv sind, weil sie dort wahrscheinlich niemanden finden, der eben dieser Norm entspricht, dass er in Alkoven passt.
Ja, oder dann macht man halt Mini- oder Riesenalkoven oder eben, eckige,
genau,
breitere
Alkoven. Wir hatten das letzte Mal ja auch schon gesagt, eigentlich könnten ja auch so Aquarianer-Schiffe rumfliegen oder wie du eben gesagt hast, Nagetiere und Vogelvolieren und so.
Ja, eben.
Genau.
Ja, okay, sehr schön, sehr schön. Also wirklich großartige Vorstellung. Nein, also das, ja, schön. Genau, das könnten die Borg halt alles tun. Und die Frage ist halt, entweder haben sie es getan, wir sehen es nur nicht, oder das passiert einfach nicht, weil diese Eigenschaft fliegen oder unter Wasser sein oder was auch immer, sind entweder nicht nötig oder nicht kompatibel, was auch immer.
Ja, naja, oder im Zweifel wäre es vielleicht auch durch die Assimilierung dann nicht mehr nötig, ne, unter Wasser zu atmen oder so, wie auch immer. Also gut, wir schweifen aber sehr ab. Also ja, das Bekannte, uns Bekannte, ich weiß, nein, ich will noch mal ganz kurz den Bogen zurückspannen, okay. Weil die Zeit auch davon läuft. Das bekannte Kollektiv hat existiert, so wie wir das kannten. Jetzt befinden wir uns im Jahr 2401. Jetzt kann es natürlich eine Überschneidung geben. Also jetzt könnte zum Beispiel, weil dort ja womöglich die Borg Queen eben gerade nicht da ist oder eben ersetzt werden muss, da könnte eben die neue Borg Ausarbeitung oder wie sagt man, diese neue Inkarnation vorbeifliegen und sagen, ach hallo, hat nicht jemand Lust noch umzuziehen? Wir haben hier so eine lustige WG.
Lustig. Also eine euphorische WG sieht man jetzt von außen nicht, aber hier drin geht's.
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es dort eben anders zugeht. Also das ja, vielleicht von außen gesehen, also ich meine, die Borg-Queen, die wir jetzt hier gesehen haben, die war natürlich in einer angespannten Lage. Es war eine schwierige Situation. Aber ich kann mir vorstellen, dass die eben normalerweise auch eher äußerlich etwas gesetzter wirkt, ja, weil die aber auch innerlich mit so vielen Rechenoperationen und Kontakten beschäftigt ist, ja. Aber das heißt ja nicht, dass das Empfinden so sein muss, ne, dass sie eben kein Spaß dabei hat, ne. Also das, da von daher auch dieses andere, dieses altbekannte Kollektiv, wenn es heißt voller Euphorie, ja, dass man eben in dieser Euphorie nach außen hin dieser Roboter ist, der von A nach B läuft und das tut, was er soll.
Also ich könnte mir vorstellen, also das habe ich vor meinem geistigen Auge, so eine Gruppe von Borg, die in einem Casino an einem Roulette-Tisch sitzen und ihre Einsätze machen, weißt du, die einfach so Dinge tun, das, ernsthaft, ich könnte es mir vorstellen.
Privatleben.
Die sind, ja, die sind eben nicht heftig versalbert, die haben vielleicht so Seven of Nine mäßig hier ein Implantat und da ein Implantat, man erkennt die haben diese blasse Haut, die haben dieses unerträgliche Lachen, also keines.
Ist die Frage, ne, ob die auch wirklich noch so in Anführungszeichen verstümmelt sind. Ich könnte mir vorstellen, dass die tatsächlich eben auch ihr Aussehen ein Stück weit behalten haben, so wie das bei Agnes auch
genau.
ist.
Ja, ne? Aber die hat ja ihr Aussehen ehrlich gesagt auch nur gesichtsmäßig die Gesichtszüge erhalten.
Ja.
Alles andere ist verfärbt. Man sieht hier und da ein Implantat. Das Haar fehlt, glaube ich, komplett.
Komplett. Der Hinterkopf ist irgendwie halt so eine, ich sag mal, wie so eine Schale, so eine metallische Struktur.
Genau. Und das sind schon ein paar Implantate. Und
auf jeden Fall,
und
na klar.
Dass die halt, einfach weil es notwendig ist, um die zu erhalten, dass die hier und da ein Implantat haben, aber dass die ansonsten ganz normale Dinge tun. Und vielleicht lachen die sogar. Weißt du, jetzt könnte ich mir, es wäre eine komische Vorstellung. Aber es gibt bestimmt auch Aufnahmen von den Borg-Schauspielern, wie sie sich gerade ankleiden und wie sie vielleicht auch lachen. Und das wäre doch mal eine witzige Aufnahme zu sehen, oder?
Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen, ne? Weil, wie gesagt, es ist ja hier ein Zusammenschluss, auch wenn diese ganze Technik dafür sorgt, dass es eben sehr heftig womöglich aussieht, kann ich mir durchaus vorstellen, dass die ein Sozialleben untereinander haben. Ja, es hat die Frage, inwieweit man da noch sehr miteinander physisch interagieren muss, wenn alles automatisch passiert.
Wir
mit Gedanken.
Letztens über die Petazoiden und die haben die Fähigkeit zu sprechen und ansonsten zu interagieren ja auch nicht verlernt, obwohl sie es eigentlich hätten tun können. Also ist jetzt die Frage, nur weil man etwas kann, passiert das dann halt auch wirklich? Ist es wirklich so, dass weil ich meine Gedanken transferieren kann, dass ich nicht mehr das gesprochene Wort verwende? Einige Betazoiden tun das, aber die sagen dann halt auch Dinge.
Ja.
Also die können sprechen.
Ja, ja.
Und das ist halt die Frage, ob man das tatsächlich abstellt.
Ja. Also hier im ursprünglichen Borg-Kollektiv, da sagte ja Picard, als Locutus hätte man sehr wenig verbal gesprochen. Ein Gedanke hat sich ja direkt mit allen geteilt. Ich kann mir halt vorstellen, dass es ähnlich wie bei Betazoiden jetzt hier in diesem neuen Kollektiv ist, ne? Dass dann wird vielleicht ein Witz erzählt, also gedanklich, ja.
Gedanklich
und dann, gelacht. Und dann lacht dann vielleicht jemand und guckt jemand anders an und man weiß so, ah ja, okay, klar, alles klar, und man zwickert sich vielleicht so zu oder so. Das könnte natürlich sein, dass so eine Art von Interaktion vielleicht so ein bisschen bedasuidisch angehaucht, ne? Also die haben ja durchaus Emotionen und Mimik, aber ne, ist die Frage, inwieweit es dann dort vorkommt. Das wäre natürlich total spannend, jetzt dann in nächster Instanz in dieses neue Kollektiv mal reinzuschauen, aber ich weiß beim besten Willen nicht, wann uns das gezeigt werden soll.
Du meinst also, die erzählen sich Insider-Witze. Entschuldige, das musste jetzt einfach mal.
Okay.
Ja, also ja, kann ich mir vorstellen, aber es wäre halt relativ unverständlich für uns, glaube ich, wenn zwei schauen sich an und plötzlich so, ja, aber gut, also, das wäre schon irgendwie ein bisschen merkwürdig.
Also da hatten wir ja früher in der Darstellung im Borg-Kollektiv auch, ne, dass dann so eine Stimme aus dem Off uns quasi mitgeteilt hat, was da gerade an übertragen wurde.
Ja, stimmt. Okay.
Ja,
ich glaube, wir haben die Neuigkeiten ganz gut zusammengefasst, oder? Also du.
Ja, es gab ein kleines Update zu den Borg. Ich bin gespannt, was unsere Hörerschaft dazu denkt und sagt, ne? Ob die diese neue Inkarnation der Borg, um diese Parallel-Borg, wie auch immer sie sich dann nennen werden, wie ihr die so empfindet.
Ja, kommt in unser freiwilliges Kollektiv und berichtet darüber. Ne? Das könnt ihr unter anderem auf trackipedia.podigy.io in unserem Blog tun oder...
Genau, dort findet ihr im Impressum auch die E-Mail-Adresse und ansonsten auf Twitter auch auf @trekkipedia.
Ja, sehr schön. Dann sind wir schon am Ende angekommen. Die Zeit drängt, also für uns jetzt hier. Ne? Wir haben halt auch noch in unseren Kollektiven auch Dinge zu tun und deswegen werden wir uns jetzt auch schon verabschieden.
Genau, macht's gut.
Bis bald. Tschüss.